Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Kepler-Salon zu einem Abend, an dem wir uns mit dem Thema Energiewende auseinandersetzen. Unter dem Untertitel Die Revolution hat schon begonnen, diskutieren wir heute gemeinsam mit unserem Gast, Herrn Roger Hackstock. Herzlich willkommen.
Danke.
Bevor ich zum Inhalt komme, kurz ein paar Worte zum Ablauf des Abends. Sie kennen es. Wir werden nun im Anschluss einen kurzen Impulsvortrag hören. Daran anschließend gibt es eine Diskussion. Sie sind recht herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, Ihre Sicht der Dinge darzulegen. Das wird bis ungefähr 21 Uhr dauern. Der Salon hat dann noch bis 22 Uhr geöffnet und es würde uns freuen, wenn Sie noch hier bleiben würden. Der Vortrag selbst und Ihre Fragen wird aufgezeichnet. Ich würde Sie deshalb bitten, dass Sie uns, wenn Sie eine Frage haben, ein Zeichen geben. Sie halten dann ein Mikrofon und bitte warten Sie, bis Sie das Mikrofon in den Händen haben, damit wir die Fragen gemeinsam mit dem Antworten aufzeichnen können. Diese Veranstaltung, die Sie heute erleben, findet wie gewohnt bei freiem Eintritt statt. Wir danken dafür unseren Subventionsgebern, der Stadt Linz und dem Land Oberösterreich, unseren Sponsoren und natürlich auch dem Unterstützungsverein, die Freunde des Kepler-Salons. Sie können uns unmittelbar unterstützen, indem Sie diesem Verein beitreten. Anmeldeformulare liegen hinten auf der Wand auf. Herr Hackstock, Sie haben Elektrotechnik studiert, haben sich dann im Anschluss mit dem Thema erneuerbare Energie beschäftigt, in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsministerium, mit dem Institut für Technikfolgenabschätzung, waren dann zwischen 2002 und 2012 Geschäftsführer des Verbands Austria Solar, der eine Interessensvertretung der Solarwirtschaft Österreichs ist. Seit 2013 dann Mitglied des Europäischen Verbandes Energy Academy, freiberuflicher Berater und Buchautor, dazu komme ich gleich, und arbeiten derzeit beim Klimafonds in Wien. Das Thema Energiewende hat viele Facetten. Die Wissenschaft erkennt mittlerweile den Klimawandel, den durch Menschen induzierten Klimawandel, als Tatsache an. Und weltweite Initiativen zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes gibt es seit Jahren, mittlerweile Jahrzehnten. Spätestens seit dem Unglück in Fukushima wird Atomkraft vom Großteil der Bevölkerung nicht mehr als Alternative angesehen. Und das ist jetzt der Punkt, wo die Argumentation Richtung erneuerbare Energie geht, Richtung Energie, die sich nicht aufbraucht auf lange Sicht. Und zu diesem Thema gibt es das Buch unseres Gastes, Die Energiewende. Sie können dieses Buch auch käuflich erwerben. Da hinten ist ein Tisch, an dem das Buch angeboten wird. Zu dem Inhalt und zum Thema würde ich Sie nun bitten, ein paar Worte zu sagen. Bitte sehr.
Ja, danke. Ja, ich freue mich, dass ich hier im Kepler-Salon zu einer Buchpräsentation geladen wurde. Ich habe es vorhin schon dem Herrn Sonnleitner erzählt. Alle Oberösterreicher, die ich kenne, denen ich erzählt habe, dass ich im Kepler-Salon Buchpräsentation habe, die waren immer so ganz angetan. Und so. Also es eilt da ein ziemlicher Ruf dem Kepler-Salon voraus, dass es ein sehr edler Rahmen ist. Energiewende. Energiewende ist in aller Munde. Und es ist aber oft nicht so klar, was genau damit gemeint ist. Da wird dann über Einspeisevergütungen diskutiert oder über Speicherkonzepte, über Elektroautos, über Solaranlagen, über Holzheizungen und meist ist das große Ganze aus dem Blickfeld gerückt. Der Wandel, der da passiert. Energiewende ist eigentlich ein Aufbruch im doppelten Sinne des Wortes. Es ist die Entstehung von etwas Neuem, von einer dezentralen Energieversorgung und es ist das Aufbrechen eines alten Systems, das bisher die Energieversorgung geleistet hat. Es ist der Wandel von einem Energiesystem mit Energiequellen, die an wenigen Orten der Erde gefördert und dann weltweit verteilt werden, zu erneuerbarer Energie, die überall vorhanden ist und die dezentral umgewandelt und gleich genutzt werden kann. Und dieser Energiewandel, der macht auch den großen Energieversorgern zu schaffen. die bezeichnen die Energiewende als einen Kulturschock, wörtlich für sie, weil ihre bisherigen Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Die Energiewende, die erneuerbaren Energien haben eine 40-jährige, sehr wechselvolle Geschichte hinter sich, seit der ersten Ölkrise. Und in den 90er Jahren war zum ersten Mal so ein richtiger Aufschwung der Erneuerbaren, dass sich alles verhundertfacht, verzweihundertfacht, verachthundertfacht, Wind, Photovoltaik, Biogas, Solarthermie. Das ist aber noch nicht so aufgefallen, weil die erneuerbare Energie noch nicht so eine energiepolitisch relevante Größenordnung hatte. Und in den darauffolgenden 10 Jahren, also in den letzten 10 Jahren, hat sich der Aufschwung fortgesetzt. Und jetzt hat erneuerbare Energie eine Größenordnung erreicht, die ins System eingreift und alles durcheinander bringt. Und das ist der Grund, warum im Moment das so ein Thema ist, so eine Irritation. Weil man kann sich fragen, wieso ist Energiewende gerade jetzt so ein Thema? Das ist der Grund, weil jetzt die großen Energieversorger beginnen, auch massive Verluste zu machen. Man muss sich vor Augen halten, dass die 20 größten Energieversorger Europas in den letzten 6 Jahren die Hälfte an Wert verloren haben. Die Hälfte. Wir reden von 500 Milliarden Euro, die sie an Wert verloren haben. Weil sie mit ihren Kraftwerken nicht mehr so viel Strom produzieren können, weil sie die teilweise frühzeitig abschreiben müssen, weil ihre Aktienkurse gefallen sind. Es bringen die erneuerbaren Energien vieles durcheinander. Nicht, weil die erneuerbaren Energien schlecht sind, sondern sie sind eigentlich Opfer ihres Erfolgs, weil die alten Regeln nicht mehr passen. Die Regeln, nach denen das Energiesystem gestrickt ist, sind für das alte fossile atomare Zeitalter geschrieben. Und die erneuerbaren Energien ändern jetzt die Strompreisbildungen an der Börse, zum Beispiel an der Strombörse, und führen dazu, dass dort alles durcheinander gerät. Da wird teilweise was gezahlt, wenn Sie Strom verbrauchen. Ja? Also wenn Sie Strom kaufen, kriegen Sie noch was zahlt und so. Solche Geschichten passieren an der Strombörse, negative Strompreise, weil die erneuerbaren Energien in dieses System hineindringen und dort aber die Strompreisbildung komplett durcheinander bringen, weil diese Regeln nicht für das gemacht wurden. Und auch Fernwärmeversorger sagen zum Beispiel, nicht zu viel Solarwärme im Sommer im Netz, weil wir haben eh schon genug Wärme. So quasi, also wie kriegen wir das, wie können wir mit dem irgendwie umgehen? Also für die etablierten Energieversorger, oder sagen wir für die Regeln, wie das derzeitige Energiesystem gestrickt ist, ist schon zu viel erneuerbare Energie. Das heißt, wenn die Energiewende weitergeht, müssen wir Regeln ändern. Ja, wir müssen Gesetze ändern, müssen die Regeln ändern, nach denen unsere Energieversorgung organisiert ist. Wir müssen auch neue Geschäftsmodelle finden. Neue Geschäftsmodelle, wenn statt wenigen Energieversorgern, also einer ist für das ganze Bundesland zuständig, jetzt sind dann Hunderte, vielleicht etliche von Ihnen, machen selber die Energie, verbrauchen sie selbst. Das Netz ist nicht mehr Versorgung, das ist nur mehr Absicherung für das, was ich nicht selber kann. Was ein Betrieb nicht selbst kann, was eine Genossenschaft nicht selbst kann, die Strom aus Wind und Sonne macht oder auch Wärme aus Biomasse, Nahwärmeanlagen. Das sozusagen diese dezentrale Versorgung übernimmt einen Gutteil der Arbeit. Es sind 80% der Anlagen für erneuerbare Energie, die in den letzten 10 Jahren errichtet wurden, nicht von den Energieversorgern errichtet worden, obwohl sie der Energieversorgung dienen. Von Privatpersonen, Landwirten, von Genossenschaften sind sie errichtet und investiert worden. Und dieser Wandel, das braucht auch neue Geschäftsmodelle, um wieder sozusagen dieses Gewurdel aus ganz vielen dezentralen Einspeisern und dezentralen Energieerzeugern wieder zusammenzuschnüren zu einem sicheren und leistbaren Energiesystem. Also so, dass immer überall Licht ist, überall warm ist, wurscht was für Wetter ist. Und das Dritte, was wir brauchen, sind neue Technologien. Also wir müssen Heizen mit der Sonne leistbar machen, das ist noch nicht so weit, aber es ist schon am Weg. Und da gibt es schon die ersten Beispiele, auch die ersten 9 Häuser in Salzburg, ein Dutzend Häuser jetzt vor kurzem, in den letzten Jahren gebaut, die zu 100% mit der Sonne heizen und sonst nichts haben. Von Kletterhallen über Pfarrheime bis zu Tierheimen, das sind wirklich genutzte Gebäude. Elektromobilität braucht neue Technologien, bei den Speichern muss sich sehr viel tun, aber das ist auch alles schon am Weg. Wie es am Weg ist, sieht man die Akkus, die sie in ihren Handys haben. Sind 6-mal besser als eine Autobatterie. Das war unvorstellbar noch vor 15 Jahren, ja, von der Energiedichte. Und an der TU Graz zum Beispiel wird gerade entwickelt, das sind Lithium-Ionen-Akkus, die meisten, die sie in ihren Handys haben. Und es wird Lithium-Sauerstoff-Akkus werden entwickelt. Die sind 10-mal besser als das, was sie im Handy haben. An dem wird jetzt entwickelt. Es ist also noch irrsinnig viel Spielraum drinnen. Wir werden bei den Speichern noch viele Lösungen finden, um die Energie dann, wenn sie da ist, zu speichern, also viel Sonne und viel Wind, und dann zu verbrauchen, wenn wir die Energie zur Verfügung haben müssen. So sind, um diese schwankenden erneuerbaren Quellen zu glätten. Da braucht es neue Regeln, neue Geschäftsmodelle, neue Technologien. Und es wird sich weisen, wie es mit der Energiewende weitergeht. Im Moment wird's ein bisschen, hat man das Gefühl, es wird ein wenig gebremst. Das war auch ein Anlass, warum ich dieses Buch geschrieben habe in den letzten 2 Jahren, weil ich das Gefühl habe, das große Ganze gerät etwas aus dem Blickfeld und es wird sehr gebremst vom etablierten Energiesystem, das jetzt wirklich in Bedrängnis gerät. Und jetzt geht es darum, dass wir, nur wenn wir alle die Energiewende wollen und wenn wir mitmachen und wenn wir uns beteiligen, dann wird sie gelingen. Und darauf hoffe ich.
Gut. Vielen Dank. Gleich eine Frage. Sie fordern neue Rahmenbedingungen, neue Geschäftsmodelle, neue Technologien. In Deutschland zum Beispiel gab es in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren einige Beispiele von neuen Geschäftsmodellen, die nicht funktioniert haben zum Beispiel. Also es war Anfang des Jahres ein großer Windkraftbetreiber, der
Procon.
Genau, Procon, der in Konkurs gegangen ist mit über 1 Milliarde Euro passiver, auch andere. Sind wir so weit oder ist die Energiebranche so weit, dass zumindest bestimmte Technologie ohne Subventionierung sich rechnen, weil ich denke, es muss sich doch am Ende des Tages betriebswirtschaftlich rechnen, dass ein Unternehmen oder auch eine Privatperson auch unabhängig von Idealismus umsteigt. Ist es da noch ein weiter Weg hin?
Also ich habe gesagt, die Frage ist dieselbe, ob sich Atomkraft ohne Subventionen rechnen wird. Also
ich möchte auf das Beispiel Procon eingehen, weil das ist ein gutes Beispiel für die Realität auch in der Energiewende. Procon war ein großer, also werden vielleicht viele nicht kennen, war die größte Windkraft-Bürgerbeteiligungsfirma in Deutschland. Da haben sich tausende Bürger haben sich da beteiligt und haben insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro am Tisch gelegt, um Windparks zu errichten. In Bürgerbeteiligungsverfahren. Und das ist auch nicht nur eine Zeit lang, sondern über ein Jahrzehnt gut gegangen. Es hat aber Procon ein wenig dann die Bodenhaftung verloren. Also das war kein Fehler der Technologie und auch kein Fehler jetzt der Förderungen oder so, sondern die haben einfach zu hohe Zinsen versprochen und auch die Möglichkeit, das Geld sofort abzuheben. Also eine betriebswirtschaftlich Overkill eigentlich, ja. Also und darüber sind sie dann auch gestolpert, dass dann plötzlich irgendwie Gerüchte waren, wie geht's weiter mit der Firma oder mit dem Park, dann haben einige begonnen, das Geld abzuziehen oder wollten es und die Firma hat sich gewehrt und dann war natürlich sofort die Gerüchteküche am Kochen, was ist da los, und dann ist eine Lawine losgetreten worden, die unkontrollierbar war und ihn eigentlich in die Insolvenz getrieben hätte, wenn er dann nicht den allen Anlegern Briefe geschrieben hätte, wenn sie jetzt das Geld abhebt, dann sind wir beide tot, so. Und aber die haben also 8-9% Zinsen hat er versprochen, und auch, dass man es immer abheben kann, und das ist dann eigentlich fast nur mehr wie ein Pyramidenspiel zum Schluss gewesen. Und also eines ist klar, es braucht es braucht beides sozusagen, wenn ich auf der einen Seite, dass sich mehr so Genossenschaften bilden, ist wichtig, dass man sich beteiligt. Ich bin auch selbst an Solaranlagen, Windkraftwerken und Windparks und so beteiligt, dass das Genossenschaftsrecht geändert wird, dass solche Bildung von Genossenschaften erleichtert wird. Auf der anderen Seite muss aber auch das Kapitalanlagegesetz geändert werden, um den Anlegerschutz zu verstärken. Weil es müssen sozusagen diese Mechanismen, wir müssen auch da die Regeln ändern. Sozusagen. Wenn wir uns alle beteiligen an dieser Energiewende, ist es super, ja. Das ist auch, geht ganz anders um, wenn ich beteiligt bin an einem Windkraftwerk und ich fahre irgendwo vorbei, sehe Windräder, aber ganz andere Einstellung dazu, ja. Aber gleichzeitig geht es auch um Verantwortung. Also das ist mir sehr wichtig, ich habe dem ein ganzes Kapitel in meinem Buch gewidmet, war auch ein bisschen ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich ja selbst seit 20 Jahren bei den erneuerbaren Energien arbeite, also die letzten 12 Jahre als Geschäftsführer eines des größten Solarindustrieverbandes in Österreich, drittgrößter in Europa, Austria Solar. Und da habe ich auch gemerkt, mit den Kollegen von Wien, vom Biogas, von der Biomasse, dass nicht so sehr noch die Bereitschaft da ist von den Erneuerbaren, wirklich die Verantwortung für die Energieversorgung zu übernehmen. So, wir schicken jetzt die Fossilen und die Atomaren schicken wir heim, weil wir machen das jetzt. Ja. Wir machen alles. Wir machen auch das, das ist immer da, Energie ist immer da. Wir organisieren das. Ja. Das ist so ein bisschen noch nicht so ganz im Fokus gewesen von den Erneuerbaren. Und das ist auch, wenn man das über Genossenschaften macht, dann geht es auch darum, dass sozusagen, wenn man das Geld einlegt, dass das möglichst sicher ist. Dass es halt so nach solchen Regeln angelegt wird, dass man halt nach bestem Wissen und Gewissen, weil es ist immer eine Art Aktie in dem Fall, wie bei Procon oder so, aber dass man keinen windigen Geschäftemachern und Glücksrittern ausgeliefert ist, auch das, da braucht es auch, es braucht in allem Verantwortung und Seriosität bei der Energiewende, wenn sie weitergehen soll.
Ich stelle jetzt die Frage, gibt es Fragen aus dem Publikum? Bitte. 1, 2, 3.
Derlei mein Name. Ich möchte noch einmal auf die Frage des Gesprächsleiters zurückkommen. Wie schaut es mit den neuen Geschäftsmodellen aus? Ich meine, Sie haben das meines Erachtens sehr richtig dargestellt. Wir brauchen neue Geschäftsmodelle, aber wo sind die neuen Geschäftsmodelle? Ich komme aus der Branche und wir haben sehr viele Dinge durchgerechnet. Wir sind bei der Betriebswirtschaft noch nicht dabei mit den neuen Energien. Es gibt zwar jetzt Ansätze, wenn zum Beispiel Photovoltaikanlage in einem Haus die Energie direkt verbraucht wird, ja, dann beginnt sich das zu rechnen. Aber das sind eher noch kleine Inseln, wo das möglich ist. Aber wie sieht es aus mit den großen Geschäftsmodellen? Wie sollen die ausschauen und wo sind wir damit?
Wenn ich neue Geschäftsmodelle sage, ich bringe zwei Beispiele. Das eine ist, es gibt in Oberösterreich, ich soll ja einfach keine Firmenwerbung machen, aber ich muss es irgendwie sagen, weil es ist die Firma Helios, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das Geschäftsmodell hier ist nämlich, dass die im Grunde, wenn wir zwar uns jetzt zusammentun und sagen, wir wollen eine Photovoltaik Bürgersolaranlage machen und wir legen unser Geld am Tisch und jetzt brauchen wir nur 30 oder sagen wir alle da im Saal, nicht? Ungefähr so viel brauchen wir. Nur wie organisieren wir das jetzt, ja? Dass es FMA-sicher ist, also Finanzmarktaufsicht sicher ist und dass es auch für uns alle sozusagen ertragssicher ist, dass es funktioniert und so. Dann haben sie die darauf spezialisiert, Bürger, Genossenschaften zu unterstützen, das zu machen. Also quasi gegen eine Gebühr organisieren die das alles. Also ein Geschäftsmodell, das ist sagen, ich bin eigentlich Dienstleister für Leute, die sich selber organisieren wollen. Dienstleister für Genossenschaften, um wirklich eine betriebswirtschaftlich solide, funktionierende Anlage über 20 Jahre hinzustellen. Dass die Geldflüsse, die Energieflüsse passen, dass es alles passt. Ein zweites Beispiel, es ist irgendwie dann praktischer zu verstehen, Firma Nahwärme.at in der Steiermark, die auch, glaube ich, in Oberösterreich sogar schon aktiv sind und Niederösterreich, die sind spezialisiert auf Biomasse-Nahwärmeanlagen und die sagen, jede Genossenschaft, die eine Biomasse-Nahwärmeanlage errichten möchte, wir stellen unser ganzes Know-how zur Verfügung, wir steigen mit 25% in diese Genossenschaft ein, nicht mehr, weil sie sagen, die müssen die Verantwortung haben, ne? Was die Verantwortung dürfen sie nicht abgeben. 75% müssen selber verantwortlich sein, maximal 25% steigen wir ein, aber wir haben die Erfahrung mit 50 anderen Werken, mit gemeinsamen Einkauf, gemeinsamer Wartung, mit der wirtschaftlichen Betriebsführung, mit der Buchhaltung. Wir bringen dieses ganze Wissen ein, das ist fast wie ein Art Aufsichtsrat, teilweise Funktion, oder Vorstand, sind auch dann im Vorstand, und bringen sich ein und helfen damit, als Geschäftsmodell Genossenschaften auf den Weg zu bringen, damit nicht jeder das Rad neu erfindet. Oder ein Beispiel mit einem großen Energieversorger, E.ON, kennt vielleicht der eine oder die andere, ist einer der vier großen Energieversorger in Deutschland. E.ON Hanse Wärme ist eine Tochterfirma in Hamburg und die betreiben ein Fernwärmenetz, 50 Kilometer und haben Schulen drauf, Hängern und Betriebe und Wohnbaugenossenschaften. Und die haben gesagt, okay, neues Geschäftsmodell, ganz anders, also ich habe das in Graz und in Linz noch nicht, aber in Graz und in Wien und in Salzburg den Energieversorgern erzählt und die waren ganz, können sie einen Kaffee austrinken und gleich gehen, die haben das Netz geöffnet. Die haben gesagt, okay, wir öffnen das Netz, jetzt kann jetzt jeder, wenn er eine Solaranlage am Dach hat, kann einspeisen ins Netz, also ein größerer ab 100 Quadratmeter, einspeisen ins Netz und hat 8 Monate Zeit, um die Wärme wieder rauszuholen. Das ist ein Geschäftsmodell, ja. Und für das muss er eine Gebühr zahlen. 2,5 Cent pro Kilowattstunde, wo man sich zuerst denkt, das ist ein komisches Geschäftsmodell. Das ist ein Geschäft für E.ON Hanse. wenn man sich durchrechnet. Und das ist aber für den Solaranlagenbesitzer super, weil da gibt es keinen Stillstand mehr, sondern ich fahre immer ins Netz rein, ja. Im Sommer, gerade wenn ich die viele Energie habe, die ich nicht brauche, fahre ich ins Netz. Ja, und Hansi verkauft es irgendeinen anderen, ja, der da gerade Wärme braucht. Und im Winter hole ich mir es wieder heraus, da wo ich zu wenig habe. Und das erhöht meine Wirtschaftlichkeit und die von E.ON Hanse Wärme. Also neue Geschäftsmodelle heißt Energiewende neu denken. Das ist einmal so vielleicht zur Illustration.
Bitte. Ich hätte auch eine Frage. Und zwar, jetzt gibt es doch in Deutschland zum Beispiel, sind die erneuerbaren Energien ja sehr gefördert worden. Jetzt denke ich an die Solarenergie. Solar World ist ja eine ganz große Firma.
Solar World, ja.
Der Aktienwert von der Firma ist von, was weiß ich, 7,8 Euro auf 0,50 Euro gesunken, weil die Unterstützungen und die Förderungen nicht mehr so hoch waren, weil China an und für sich extrem billig produziert und unter Konkurrenz, Konkurrenz aufbaut. Also das Ganze lebt schon von dem, wie sich die Menschen beteiligen, und wenn sie natürlich dann das Geld verlieren, dann ist das schon ein bisschen eine Geschichte, wo halt dann viele sagen, da nicht mehr.
SolarWorld ist auch vielleicht für alle einer der Markt- oder war der Marktführer bei Solarmodulen in Deutschland. Über viele Jahre das Paradeunternehmen, der Chef, der Franz Asbeck, ist sozusagen herumgezeigt worden, war der Vorzeigeunternehmer, der bis heute sehr geschickt agiert hat mit einem Kapitalschnitt, ja, wie in Griechenland. Ja, praktisch, es gibt ihn immer noch, aber er hat den Konkurs mit Kapitalschnitt abgewendet. Der Grund war aber nicht, waren nicht die Förderungen, sondern der Grund war, dass die Energiewende weltweit stattfindet. Das ist mittlerweile was, was man sich immer vor Augen halten muss, wenn man sagt, brauchen wir das überhaupt oder so. Ich weiß nicht, ob Sie die BRICS-Staaten kennen, BRICS, also das werden immer so als BRICS-Staaten zusammengefasst, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Ja, die BRICS-Staaten sind die aufstrebenden Staaten, die dazu führen, dass man immer sagt, das alte Europa und diese neuen Staaten. Und in allen diesen Staaten, außer in Russland, sind erneuerbare Energieprogramme in den letzten Jahren am Werden, nicht nur am Werden, sondern werden umgesetzt, da kann man sich anschnallen. Wir können davon nur träumen. Mina Casa, Mina Vida, mein Haus, mein Leben, Brasilien. 1 Million Gebäude werden mit Solaranlagen ausgestattet in einem Bauprogramm. Südafrika, in den Townships, 1 Million, und ich komme gleich zu SolarWorld, 1 Million Gebäude werden mit Solaranlagen ausgestattet. Indien, wo es gerade die Wahlen gehabt haben, haben ein landesweites Programm mit Minikrediten, dass hunderte Millionen Inder Minikredite kriegen, um in Holzöfen und in thermische Solaranlagen für die Warmwasserbereitung zu investieren. China hat im letzten 5-Jahresplan, 12. 5-Jahresplan in China, ist ja Planwirtschaft, 5 Jahre immer, von 2011 bis 2015 die erneuerbaren Energien zu den Top-Prioritäten der Politik gemacht. Und wenn China zu den 5 Top-Prioritäten eine Technologie auf die 5 Top-Prioritäten setzt, dann wird die ganze Kraft auf diese Ziele gesetzt, um die zu erreichen. Da gibt es eine chinesische Entwicklungsbank, die hat ein Gesamtvolumen mehr als die Unicredit, Bank Austria, und mit dem werden sozusagen die chinesischen Firmen unterstützt und bekommen halt also nicht welthandelsorganisationskonforme Stützungen, also das wäre bei uns und nirgends eigentlich sonst erlaubt, mit gratis Energie und Lohnsteuerstundungen, gratis Grundstücke bekommen die und alle möglichen anderen Vergütungen, sodass sie dann ihre Produkte im Ausland um 20% günstiger verkaufen können. Das ist genau das, was in Europa passiert ist. Ja. Also chinesische Module haben vor 3 Jahren begonnen, den Markt zu überschwemmen. 20% unter den billigsten europäischen Modulen. Ja. Schaut, was ist das billigste? 20% drunter. Und das hat einfach etlichen direkt den Kopf gekostet und manche Firmen mussten zusperren. Manche haben so sich gerettet mit Kapitalschnitt, wo dann die Privataktionäre ihr Geld teilweise verloren haben. Das ist eben auch, das muss man sich auch bewusst sein, sozusagen, wenn man in die Energiewende investiert, in Form von Solaraktien oder so, dann ist zwar oft irgendwie das Herz sehr dabei, aber das ist knallharte Wirtschaft. Ja. Das kann gut gehen und kann auch schlecht gehen. Das muss man sich immer bewusst sein, wenn man die Energiewende mitfinanziert, auf die Art. Also nicht, wenn ich jetzt eine eigene Anlage habe oder auch eine Bürgergenossenschaft, ist auch noch nicht vielleicht so riskant, aber wenn ich in eine Firma investiere, bin ich natürlich am Marktgeschehen beteiligt. Und in dem Fall war es so, dass halt die Chinesen auch dazu geführt haben, dass wir plötzlich, das ist auch eine neue Dimension, das zeigt, dass das global wird, die Energiewende, wir hatten plötzlich einen Handelskrieg um die Erneuerbaren. Die SolarWorld hat begonnen in den USA, die amerikanische Regierung dazu kriegen, dass sie Strafzölle erhoben haben auf chinesische Module und Europa hat jetzt nachgezogen im Vorjahr.
Ähnliches hat sich ja auch abgespielt mit der Windkraftenergie. Ich denke nur vom Grasser, was jetzt weiß, fällt mir gerade der Name nicht ein, der von der Meindl-Seite her da auch, weiß nicht, wie haben Sie Kassel, die, wie, mir fällt jetzt der Name der Firma nicht ein, aber da war die Meindl AG bzw. der K1 Grasser dahinter, die haben doch so einen Windenergie Park gebaut, das ist ja auch eigentlich runtergeschwommen und hat
Also von dem speziellen Projekt weiß ich jetzt.
Ich glaube, das war diese Meindl International Power, aber soweit ich weiß, ist da nicht nur genau, um erneuerbare Energie gegangen, aber ich kenne mich da selbst nicht aus. Also
die spezielle Windkraft, ja, die den speziellen Fall, Windkraft gebaut worden.
Den speziellen Fall kenne ich jetzt nicht.
Bitte, in der dritten Reihe.
Wir stecken jetzt schon sehr in Geschäftsmodellen und in betriebswirtschaftlichen Überlegungen, aber ich habe noch ein bisschen wenig gehört über die technischen Probleme, die es gibt. Sie sind ja Elektrotechniker, mein Fachwissen ist etwas verstaubt, aber ein paar Dinge liegen auf der Hand. Das eine ist die Redundanz, die ich haben muss, Wind weht oder weht auch nicht, für jedes Gigawatt, das ich mit Windrädern erzeuge oder auch mit Solaranlagen, muss ich ein Gigawatt vorhalten, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Das ist das Erste. Das heißt, je mehr prozentuell diese alternativen Energieträger ausmachen, desto mehr Redundanzkraftwerke brauche ich. Sicher nicht sehr effizient, alles doppelt zu haben. Das Zweite ist die Netzsicherheit. Wenn ich ein Stromnetz betreibe, brauche ich Netzsicherheit. Was ich von früher her weiß, man braucht ringförmige Leitungen, man braucht mehrere große Einheiten, von denen man einspeist. Wenn eine in die Knie geht, dann gehen die anderen umso mehr in die Knie, je kleiner sie sind. Das ist eine Sache des Innenwiderstands. Soweit kann ich mich auch noch erinnern, solche Themen habe ich bisher nicht gehört. Wie will man das jetzt lösen mit diesen sehr vielen kleinen dezentralen Einheiten? Und wie schaut das mit der Redundanz aus? Eine zweite Anmerkung, Sie haben zuerst gesagt, das haben nicht die etablierten, also die etablierten Energiehersteller haben bisher nicht investiert in solche Anlagen. In den letzten paar Jahren haben Linz AG in Oberösterreich, Energie AG und auch Wellstrom so Solarmodule auf öffentliche Einrichtungen gestellt und mit so einem Leasingmodell, wo man einen garantierten Zinssatz bekommt, über, weiß nicht, 10 Jahre kann man Strom beziehen und Zinsen beziehen. Also die gängigen teilöffentlichen Hersteller machen das auch schon einige Zeit lang.
Also ich fange vielleicht mit der letzten Anmerkung an. Ich habe nicht gesagt, dass sie es nicht machen. Ich habe gesagt, dass sie Schwierigkeiten haben damit, sozusagen mit diesem Kulturwandel, mit diesem Modell. Sie machen es, das stimmt, sie fangen an. Es hat eine kleine Größenordnung. Also das beste Beispiel, mit dem besten Beispiel kann man es erklären mit der Burgenlandenergie. Das war früher BEWAG und BEGAS, ja, die haben sich zusammengekriegt, das Energie Burgenland heißen die. Und die Energie Burgenland ist bekanntermaßen ja ein großer Windkraftanlagenbetreiber. Und die haben ja innerhalb von 15 Jahren praktisch die Energiewende beim Strom vollzogen und haben quasi von nix, also Burgenland hatte ein 100 Jahre altes Wasserkraftwerk vor 15 Jahren, ja. Und jetzt haben sie im September, am 13. September des Vorjahres, haben sie den Tag der Energiewende gefeiert, weil Burgenland jetzt, weil sie haben weitere Windkraftwerke errichtet, mehr Strom bilanziell übers Jahr, ja, also insgesamt übers Jahr mehr Strom produzieren, als das ganze Burgenland braucht. Und dies innerhalb von 15 Jahren, von 0 auf 100, was einmal zeigt, wie schnell das gehen kann. Warum hat das Burgenland Energie gemacht? Also Energie Burgenland heißen sie. Weil die mussten mit keiner Tradition brechen. Ja. Energie Burgenland hatte, manchmal muss man nur lang genug warten, sozusagen, dann kann ein Nachteil ein Vorteil werden. Energie Burgenland hatte den Vorteil, dass die nie Kraftwerke hatten. Das heißt, die haben gewusst, wenn sie jetzt in Windkraft oder andere Kraftwerke investieren, sie haben keine anderen Kraftwerke, die frühzeitig deswegen abschreiben müssen. Oder die dann als totes Kapital herumstehen. Das haben die nicht gehabt. Und deswegen konnten die direkt in die Energiewende investieren. Die meisten anderen Energieversorger haben einen Kraftwerkspark, der noch nicht komplett abgeschrieben ist, und müssen mit dem irgendwie hantieren. Und sie merken alle, also vom Verbund, Energie AG, ESTAG, Wien Energie, die wissen alle, dass ihre Geschäftsmodelle in der Krise sind und dass sie was Neues machen müssen und dass sie auch Erfahrungen sammeln müssen mit dem Neuen. Und die bauen dann auf der Autobahn entlang, gibt es ja diesen großen Solarpark von der Energie AG und es gibt auch die Linz AG, hat Sachen gemacht. Sie fangen jetzt an, Erfahrungen zu sammeln. Sie tun sich noch ein bisschen schwer mit dieser Vorstellung, wie ein Rollout von dem ausschauen kann, weil sie denken es immer noch, in ihrer bisherigen Dimension, also Wien zum Beispiel, nicht? In Wien hat ja ganz toll seine CO2-Emissionen reduziert in den letzten 10 Jahren, auch bei Energieeffizienz wirklich große Fortschritte gemacht, aber der Ausbau erneuerbarer Energie ist jetzt zum Stillstand gekommen voriges Jahr. Ja? Weil sie haben irgendwie alles, was einer so, was halt einem normalen Kraftwerksbau einfällt, haben sie gemacht. Also sie haben Biogas, machen wir Biogas. Haben sie also eine Biogasanlage gebaut, wo jetzt das ganze Biomüll vergoren wird. Jetzt gibt es eine Biogasanlage, okay? Windkraft, da haben sie also eine Windkraftanlage im 23. Bezirk gebaut, eine kleine Windpark, so jetzt haben wir diesen Windpark. Mehr kannst du da in Wien nicht machen. Also wo können wir jetzt erneuerbare Kraftwerke im Stadtgebiet bauen? Das ist endenwollend. Ein kleines Wasserkraftwerk haben sie noch, dann ein kleines Trinkwasserkraftwerk. Der Ansatz ist endenwollend, weil das ist sozusagen das alte Denken. Das ist neuer Wein, in alten Schläuchen, ja. Das ist wieder das Kraftwerksdenken. Die tun sich total schwer zu sagen, na, wir öffnen das und wir laden jetzt eigentlich alle ein. Wir laden Wohnbauträger, Betriebe, den Obi-Markt mit dem flachen Dach. Wir laden die alle ein, Energie zu produzieren, weil die Energie ist da. Ja. Es gibt so eine Faustregel, die gilt für Graz, für Linz, für Wien, dass eigentlich alle südseitigen Flächen in der Stadt schon abgerechnet, alle Dachflächen, Fenster, Gauben und Schornsteine und alles, alle südseitigen Dachflächen fangen so viel Sonnenenergie ein jedes Jahr, dass sie dem Wärmebedarf der ganzen Stadt entsprechen. Dem Wärmebedarf für Heizen und Warmwasser. Das heißt, es ist ein Riesenpotenzial da. Das ist jetzt nicht, dass man jetzt alles solar decken kann, weil, wie Sie angesprochen haben am Anfang, gibt es Speicherfragen zu lösen und so. Aber man kann da sehr weit kommen und es ist die Frage, wie weit können wir gehen, aber da müssen halt überall dezentral muss diese Wärme genutzt werden und am besten wird sie produziert und gleich genutzt im Haus. Dass das Netz, wie ich gesagt habe, nur mehr quasi die Absicherung ist, nicht mehr die Versorgung. Also das ist ein ganz anderes Denken, ja, dass man einfach das dezentral denkt. Das ist, wenn ich Wien Energie sowas sage, ja, dann sagen sie, das ist ja Anarchie, ja, für sie. Das ist, wenn jetzt wir alle anfangen, selber die Energie zu produzieren und dann einspeisen und wie soll denn das gehen, da kommt ja nie was Stabiles raus. Da sage ich wieder, na, das ist aber nur eine Frage des Gehirnschmalzes. Da sind gerade die Ingenieure gefragt und ich weiß, dass ein großer, 50 Hertz heißen die, das ist ein großer Netzbetreiber in Deutschland, der einen der großen 4 Energieversorger gehört, die haben auch groß gejammert und gesagt, warte, kommen die Windparks und die Solarparks und die fangen da an zu produzieren und das schwankt und so und das kriegen wir nie hin, ja. Und ein Jahr später haben sie ganz stolz präsentiert, sie haben jetzt eine neue Software und sie haben diese ganzen Schwankungen, sie haben das alles gegossen in ein neues Regelungssystem und schaut her, wie man das super, und die könnten dreimal so viel schwanken, war wurscht, unser System kann das. Also, das ist eine Frage, es gibt so einen Spruch, nicht? Wer will, findet Wege. Und wer nicht will, findet Gründe. Und ich antworte jetzt auf die erste Frage von Ihnen, ja? Das war jetzt die zweite Frage, dass die Linz und so machen es, aber das sind noch, sie machen es, schauen Sie sich die Größenordnung an. Schauen Sie sich, wie viel Geld Sie investieren in ein Gaskraftwerk und dann in die Photovoltaikanlage. Dann sehen Sie, aha, wo sind Sie sicher und wo probieren Sie ein bisschen herum. Also ich sage den Energieversorgern, Sie sollen es machen, ja. Also sage den Energieversorgern, stellt euch diese Energiewende, ist ja nicht verboten, dass ihr da mitmacht. Es ist ein bisschen viel Kulturwandel, es ist ein bisschen anderer Zugang sozusagen zu dieser Rolle, wir versorgen mit Energie, aber warum nicht? Und auf die erste Frage, das ist auch quasi, das. Ich kenne das auch aus meinem Elektrotechnikstudium, haben wir immer gesagt, zu jedem Wasserkraftwerk brauchst du ein Gaskraftwerk dazu und zu jedem Windpark brauchst du jedes. Das stimmt im alten Denken. Ja? Wenn man hergeht und die Energieträger, die da sind, in ihrer ganzen Fülle regional nützt, ja, also gerade in Deutschland ist diese Diskussion, dass man Wind und Sonne und Biogas in Bayern nützt und dasselbe auch in Norddeutschland und nicht so in großen Parks wieder denkt, in großen Kraftwerken. Dort, wo der Wind ist, macht man Kraftwerke, wo Sonne ist, macht man Kraftwerke. Dann gleichen sich die viel stärker aus. Ich habe sehr viel Windstrom im Winter, sehr viel Solarstrom im Sommer. Das heißt, die zwei Kraftwerke, wenn die in einer relevanten Größenordnung ausgebaut sind, dann ergänzen, sie heben sich nicht, sie ergänzen sich schon mit einem gewissen Grad und dann geht es darum, sowohl angebotsseitig als auch nachfrageseitig Schwankungen auszugleichen. Also es sind ja viele Sachen, wissen wir, die waren nie Thema, Demandzeitmanagement, dass man sozusagen nachfrageseitig bei den Verbrauchern den Verbrauch schwanken lässt, weil es möglich ist, wenn eine Lackiererei ist, jetzt wurscht, ob ich jetzt oder in 10 Minuten das Lackierbad einschalte. Ja, und da habe ich gleich durchaus bei so einem großen Betrieb bis zu 1 Megawatt kann ich aussuchen, sozusagen kann ich Last verschieben. Und diese Lastverschiebungen an der Nachfrageseite, die waren bisher kein Thema, weil es nicht notwendig war. Ja. Wir haben es gewusst, aber Das war immer nur so ein Forschungsthema, ja. Das wird Praxis werden. Das werden wir machen in der Energiewende. Und wir werden auch bei den Speichern viel mehr Energie sozusagen vorhalten müssen und dann, wir brauchen keine Kraftwerke, wir brauchen die Speicher. Also wir brauchen keine Kraftwerke, die herumstehen und warten, dass der Wind nicht weht, sondern wir brauchen Speicher, gemeinsam mit diesen Lastverschiebungen, und wir werden auch in Zukunft Redundanz, was Sie angesprochen haben, ist richtig, es ist Stromsystem ist immer mehr Kraftwerk da, als wir brauchen, weil was ist, wenn irgendwas ausfällt und so, dann geht das Licht aus, also nur mehr haben. Und wir werden auch bei den, es werden, und das ist wieder Frage der Geschäftsmodelle und Frage der Stromtarife und so, es werden dann vielleicht viele Biogaskraftwerke, Windkraftwerke nicht am Anschlag fahren. Die werden die Windräder nicht voll in den Wind stellen. Die werden warten, und wenn mehr Strom gebraucht wird, dran sie radeln und dran aufgeben Gas. Und solche Sachen wird es geben. Jetzt wird ja immer alles am Anschlag gefahren. Ja? Jedes erneuerbare Kraftwerk fährt am Anschlag, weil es natürlich die maximalen Einspeisetarife haben wir. Aber das ist, weil wir jetzt noch dieses System haben. Wir haben ein Energiesystem, so wie es ist. Und wir fahren mit den Erneuerbaren mit einem fixen Tarif hinein. Und da drinnen in dem Blackbox funktioniert dann die Energieversorgung. Und das wird sie aufhören. Ja? Es wird auch, die Erneuerbaren werden so wie andere Kraftwerke bedarfsgerecht fahren müssen, und das muss ja auch rechnen können, und das wird ja gehen, weil das Fraunhofer Institut hat nur aus der Entwicklung der letzten 15 Jahre, Fraunhofer Institut in Freiburg, ausgerechnet, dass man in 5 Jahren möglicherweise keinen Einspeisetarif mehr für Wind brauchen und in 10 Jahren kaum mehr für die Sonne, und dann wird es aber schwierig für die Fossilen, weil dann sind sie zu teuer. Das ist das, auf das wir zusteuern, und deswegen müssen wir diese technischen Probleme lösen, mit den schwankenden Quellen und mit den Speichern. Das ist einmal so als technische Antwort.
Ich möchte da nur einhaken, wie schaut jetzt so ein Speicher aus? Weil man hat den Eindruck, es hat die Diskussion gegeben für Windstrom in Schleswig-Holstein. Man braucht jetzt erstens einmal lange Leitungen in den Süden zu den Bergen, und dort muss man vielleicht Pumpspeicherkraftwerke bauen. Und das ist sozusagen die, ich sage jetzt Kehrseite, also die andere Seite der Energiewende oder dieses Aspekt, den man vielleicht nicht sehen will oder für die in der Bevölkerung wenig bis kein Verständnis da ist. Muss man sich mit dem auseinandersetzen, oder sagen Sie, na, da gibt es ja ganz andere Lösungen und Lösungen der Energiespeicherung?
Speicherung, ein Beispiel, wie gehen Energieversorger damit um? Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern in Norddeutschland einen großen Energieversorger, der heißt WEMAG. Und der versorgt Tausende, das sind zigtausende Haushalte, der hat 800 Megawatt, das ist ziemlich viel an Leistung, an Windkraftleistung bei sich im Netz, und das ist fast das, was seine ganzen Verbraucher abnehmen. Und der hat natürlich ein Speicherproblem, weil das schwankt so, ne? Das hat er gesagt, was mache ich? Baue ich jetzt ein Kraftwerk? Na, hat er nicht gemacht. Er hat eine Halle gebaut, die Halle steht schon. Und in diese Halle kommen heuer 25.000 Batterien. Ich meine, man kann jetzt diskutieren, ob das ökologisch ist und so, aber es geht um, wir müssen Sachen ausprobieren, ja. 25.000 Batterien. So große Batterien kommen da rein, und die haben zusammen 5 Megawatt, das ist ziemlich viel, das sind zigtausende Haushalte, Speicherkapazität. Und der fährt jetzt mit dem Windstrom, das zu viel ist, in die Batterien. Die sind immer nur so ein bisschen voll, damit er sozusagen einen Spielraum hat. Und wenn der Wind abflaut, fährt er aus den Batterien ins Netz. Und der hat zwar eine Förderung gekriegt jetzt von dem Batterieforschungsprogramm in Deutschland, aber er sagt, mit dieser Förderung, die er da gekriegt hat, wird er jetzt zeigen, dass sich dieser Batteriepark in den nächsten 15 Jahren zu Marktpreisen rechnet. Der verkauft jetzt den Strom, weil der Strom kostet ja nicht immer gleich viel, zu den Zeiten, wo er gebraucht wird, und lagert ihn ein, also speichert ihn zu der Zeit, wo zu viel Strom da ist. Das ist ein Beispiel. Ja. Ein anderes Beispiel, es wird auch zu einer Verschränkung von Strom und Wärme kommen. Ja. Wenn zu viel Strom da ist, dann kann man auch Wärme machen damit. Flensburg, die Stadt Flensburg hat zwar so große Öltanks gehabt, ja, für ihr Wärmekraftwerk, und haben dann einen Öltank auslassen und haben ihn um 2 Millionen Euro umfunktioniert in einen großen Wassertank. Und da sind jetzt 27 Millionen Liter Wasser drin und ein Tauchsieder. Ja? Und wenn jetzt, Flensburg ist im Norden, wenn viel Windstrom aus Dänemark kommt oder aus Schleswig-Holstein, dann nehmen sie den billigen Strom, der kostet teilweise gar nichts, wenn es wirklich zu viel ist, und machen damit diese 27 Millionen Liter Warmwasser, machen sie auf 100 Grad heiß und fahren damit ins Netz. Und das ist ein super Geschäftsmodell, weil die kriegen gratis den Strom, fast gratis, und verkaufen aber die Wärme ganz normal dem Kunden. Also man muss einfach, und das ist neu, Energiewende neu denken, wir müssen einfach Fantasie in die Sache bringen.
Bitte.
Ja, schönen guten Abend. Mich hätten jetzt 3 Punkte interessiert, und zwar PVT, also Photovoltaik und thermische gekoppelt, weil bis jetzt ist es meistens getrennt, also entweder ich mache Strom oder ich mache Wärme. Gibt es da Modelle, dass man das klein anmachen kann, weil sich sowohl die Stromerzeugung, wenn ich das Modul kühle, sich erhöht, als auch der Energieausbeut des Ganzen erhöht. Gibt es überhaupt so etwas wie zu viel Wärme? Weil gerade Wärme lässt sich relativ gut speichern. Es gibt diverse Konzepte für Wärmespeicherkraftwerke, die man dann auch wieder in eine ganz normale Dampfturbine zur Stromerzeugung nutzen kann. Also gibt es dann sowas eigentlich wie zu viel Wärme? Und dann vorher schon angesprochen, die Subventionen. Also sind die nicht eigentlich eher verzerrend als tatsächlich hilfreich? Danke.
Danke. Zu den PVD-Kraftwerken, die der Herr angesprochen hat, das sind, man hat ja, es gibt ja sozusagen zwei Arten von Solarkollektoren. Es gibt die Photovoltaik-Paneele, die Sonnenlicht in Strom umwandeln. Und dann gibt es diese Wannen, die Sonnenlicht in Wärme umwandeln. Also wenn sie den Photovoltaik angreifen müssen, kriegen sie einen Stromschlag und bei dem anderen verbrennen sie die Finger. Das ist der Unterschied, ja. Und natürlich gibt es manchmal so die Idee, schon länger gibt es sogar in Oberösterreich gibt's Anbieter für das, sogar in Linz sitzen die. Da in Linz im Industrieviertel gibt es einen Anbieter, die sage ich jetzt nicht, das ist jetzt zu viel Firmenwerbung, aber gibt es einen Anbieter, PVD-Kollektoren, dass man das verbindet, dass man sagt, na, machen wir nur einen Kollektor, machen wir halt ein Stückerl Stromerzeugung und drunter machen wir Wärmeerzeugung und so. Alle Messungen, die bisher durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass sich diese positiven Effekte der beiden Technologien, die man da hat, auch wieder aufheben durch die gegenseitige Verschattung, also jede, natürlich die Photovoltaik verschattet den thermischen Kollektor dahinter, und ich will ja, dass der thermische Kollektor dahinter hart wird, weil sonst arbeitet er nicht gescheit, also nimmt er auch nur begrenzt Wärme weg von der Photovoltaik, was ich ja möchte. Also es ist so ein bisschen, bisher zumindest, die Messungen, die gemacht wurden, ich habe das auch sehr aufmerksam verfolgt, noch bei Austria Solar, wenn man sich mal interessiert hat, war immer so, und auch die Präsentationen auf den Fachkongressen, was du länger gefragt hast, bis dann immer drauf gekommen, ja, so ein bisschen heben sie die Effekte auf. Ja. Es ist vielleicht 10% besser, die Kombination als extra, aber es war so nie so, dass ich sage, boah, das macht jetzt wirklich Sinn. Also bisher, ja, vielleicht haben wir noch nicht das Geniale gefunden, aber die bisherigen Systeme, die am Markt sind so, ja, es ist ein bisschen besser. Ja. Also argumentieren sie dann eher mit dem Platz, den man sich spart und so Sachen. Also sie suchen dann nicht eher irgendein Argument. Ob es zu viel Wärme gibt. Es ist natürlich so, wenn ein Fernwärmenetz jetzt eh schon genug Wärme, zum Beispiel Linz, ne, hat natürlich die Abwärme von der Chemie Linz, von der Föst, und da ist im Sommer natürlich von der Linz AG keine Notwendigkeit da, dass sie jetzt auch noch mit Solarwärme reinfahre, das ist so wie in Wien auch, dass sie sagen, ja, was soll ich da, ich habe eh genug Wärme. Ne? Das ist auch eine Frage, ob man, wenn man das Netz öffnet und man sagt, okay, ich erhöhe die Einspeisepunkte, so dass noch das Wärmenetz ausgebaut wird, dass viel mehr noch verwendet wird von Solarwärme und dass man vielleicht die Gebiete mal anfängt, wo die Fernwärme nicht ist, weil die Fernwärme ist ja nicht überall, in Linz auch nicht, ist schon, aber in Wien ist glaube ich noch dichter, und dass man auch überlegt, ob man Wärme nicht speichern kann. Da kann ich auch große, also gerade in Salzburg und in Wien wurden jetzt zwei Wärmespeicher gebaut, große, das sind so riesige 100 Kubikmeter Behälter gedämmt, die dann auf 150 Grad sogar mit hohem Druck, damit sie eben nicht dampft, aufgeheizt werden. Die dienen aber nicht jetzt diesem Zweck, sondern sie haben es eigentlich gemacht, damit sozusagen die Stromkraftwerke dann Strom produzieren können, nämlich die Stromwärmekraftwerke, wenn sie mit dem Strom Geld verdienen, weil dann haben sie immer für die Wärme keine Verwendung. Die schieben sie jetzt in diesen Speicher und die Speicher, die Wärme verkaufen sie dann um gutes Geld der Fernwärmetochter sozusagen desselben Konzerns. Also zu viel Wärme gibt es nur, wenn man es nicht speichern kann. Das ist wie beim Strom, das ist genau dasselbe. Und die dritte Frage habe ich jetzt vergessen, gebe ich zu.
Subventionen. Inwiefern die den Markt verzehren?
Ja, es ist die, also eines muss klar sein, ja, der Aufbau einer neuen Energieversorgung kostet Geld. Das war immer so. Ja? Und das ist das, was im Moment passiert, nicht im Moment, die letzten 30 Jahre. Es wird eine neue Energieversorgung aufgebaut. Also wir haben in Österreich 32% erneuerbare Energie, also jede dritte Kilowattstunde, die wir verbrauchen, ist schon erneuerbar. In Deutschland ist es jede vierte, also 25%. Und das ist entstanden in wenigen Jahren, hat sich das ganz stark entwickelt. Also in Österreich waren wir vor 10 Jahren noch bei 24%, jetzt sind wir bei 32% Erneuerbare am Gesamtenergieanteil. In Deutschland waren sie bei 8% beim Strom, jetzt sind sie nach 10 Jahren bei 25%. Also eine enorme Dynamik hat sich entwickelt und das geht nur mit Förderungen. Das war auch früher so. Also das ist ja immer so lustig, wenn ich mit Verbund oder solchen früheren großen Wasserkraftwerkerrichtern rede, dass die immer sagen, naja, die ganzen Donaukraftwerke da, ja, also vor und nach Linz und die ganze von Passau bis runter nach Wien, die Donaukraftwerke wurden nicht zu Marktkonditionen gebaut. Es war nie gegangen, ja, sondern die wurden gebaut, da gab es damals eine Strompreiskommission, gab es kein Umlageverfahren, das hat anders funktioniert, Strompreiskommission, und die hat dann immer so ein Kraftwerk gebaut und dann die Donaukraftwerke AG war das, sondern hier haben gesagt, jetzt haben wir wieder Kraftwerk gebaut, jetzt müssen wir den Strompreis wieder um 3 Groschen erhöhen. Und dann haben die gesagt, naja, ich tue jetzt über 2,5 Groschen, oder? Ich tue schon wieder handeln und so. Und dann haben sie gesagt, okay. Und dann ist der Strompreis immer mit jedem Kraftwerksbau ein bisschen gestiegen und hat sozusagen das Kraftwerk refinanziert. Das war auch, wir haben das alle gezahlt. Ja? Das war ganz normal. Das sagen sie jetzt auch nicht, damals war das halt so. Ja? Und deswegen sind auch jetzt abgezahlt. Das ist quasi die Postenergiewende. Das ist das, was wir mit den ganzen Solar- und Windkraftwerken in 20 Jahren haben werden. Wir werden einen riesen Kraftwerkspark haben, der keine Betriebskosten hat. Das, was wir jetzt, jede zweite Kilowattstunde in Österreich ist so. Das ist halt das Glück, dass wir diesen Wasserkraftausbau halt gehabt haben seit den 50er Jahren. Aber das ist nicht zu Marktkonditionen irgendwie, dass die da ihre Gewinne beschnitten hätten oder so. Das haben immer wir alle gezahlt, ja. Und eine neue Energieversorgung ist einfach, wird aufgebaut, auch mit Förderungen. Und das wichtig ist nur, dass die Förderungen degressiv sind. Degressiv heißt, dass sie sich stetig reduzieren. Und es sind die, also nur ein Beispiel vom Klimafonds, weil zufällig für den gerade arbeitet, gab es vor 5 Jahren Photovoltaikförderung. Da hat man für so ein 10 Quadratmeter Panel, 1 Kilowatt, also ein bisschen weniger als 10 Quadratmeter, 8 Quadratmeter, hat man 2400 Euro Förderung bekommen. Und in der heurigen Förderung kriegen sie 240 Euro. So muss es sein, genau. Und das heißt, radikale Reduktion mit Förderungen, das Anschieben und dann sozusagen mit dem Markt mitsinken. Es ist auch mittlerweile so, dass Windstrom unter 10 Cent pro Kilowattstunde kostet. Es kostet an der Börse kostet 4 Cent. Ja, das ist zwar noch das Doppelte, aber wir zahlen im Haushalt 20 Cent. Also man sieht schon, die ersten, Sie haben vielleicht gehört von dem, von der Sonnensteuer. Weiß nicht, irgendwie ist schon, das ist eh so, hat sich so, kommt vielleicht eh noch, da sage ich es gleich, dass der Spindelegger jetzt wieder eine neue Quelle gefunden hat, um das Hyperloch zu stopfen, dass man von jedem, der eine, naja, das ist ja wohl der einzige Grund, warum er jetzt auf die Ideen kommt, lauter Quellen zu schließen. Das ist jetzt seit 2 Monaten oder so, gibt es die Bestimmung vom Finanzminister, jeder, der jetzt sozusagen eine Photovoltaikanlage errichtet, ohne Förderung, das ist ja der Hauptgag an der Sache, ja, für sich selbst, weil Betriebe machen das, weil es geht um größere Anlagen, der muss jetzt eine Abgabe zahlen. Ja, das ist sehr originell, 1,5 Cent pro Kilowattstunde, genau, muss man jetzt eine Abgabe zahlen, aber interessant finde ich, dass wir diskutieren über den Ärger von Leuten, die haufenweise Solaranlagen ohne Förderung gebaut haben. Die sind jetzt nämlich sauer, weil nur die betrifft's, ja. Die keine Einspeisevergütung, die sagen, ich baue das, ich mache gar keine Einspeisevergütung, ja, ich brauche das nicht. Weil ich finde es total interessant, wenn Sie in Deutschland Firmen besuchen, mittelständische Betriebe, dann sagen die, dann führen Sie die in die Halle und an der Halle haben dann 20 Wechselrichter hängen, ja, die den Strom umwandeln von der Photovoltaikanlage draußen und sagen sie, der Sigmar Gabriel, der Umweltminister noch damals, ja, hat von der Strompreisbremse gesprochen. Ja, wir müssen das mit der Energiewende stoppen, Strompreisbremse. Die sagen, das ist meine Strompreisbremse. Ich habe jetzt mit der Photovoltaikanlage 20 Jahre den Strom im Voraus gezahlt, ja, mit dieser Investition. Und jetzt nutze ich den Strom selbst im Betrieb. Und das sind aber stromintensive Betriebe. Das ist eine Schweißerei in Deutschland. Oder ein anderer Betrieb, der mit Laser schneidet da Sachen aus. Die brauchen irrsinnig viel Strom. Und die machen jetzt zum Beispiel mit Photovoltaik 20-30% des Stromes selbst, speisen nicht ein, nutzen den Server und rechnen das gegen den Strombezug. Weil die zahlen ja 15 Cent oder so oder 18 Cent pro Kilowattstunde. Und die sagen, das ist meine Strompreisbremse. Und dort müssen wir hin. Dann haben wir gedacht, der hat keine Förderung mehr, ja? Macht das ganz ohne Förderung. Der kauft es am Markt, installiert es und sagt, das ist für mich ein Geschäft. Und dort muss es hin. Und die Förderung soll nur helfen, sozusagen diesen Weg dorthin zu beschleunigen.
Also hin zu betriebswirtschaftlichen, genau, Überlegungen als Argument für genau, die Energiewende. Entschuldigung, hinten gibt es
Frage. Was halten Sie eigentlich von dieser Idee des Supergrids? Geht es eigentlich nicht genau in die Gegenrichtung, dass es eben wieder weg von dezentral, alles wird wieder geregelt? Wie stehen Sie dazu?
Das Supergrid ist, meinen Sie wahrscheinlich, dass man das Netz noch weiter ausbaut, lauter Hochspannungsleitungen quer durchs Land, um dann, wie es immer heißt, den Windstrom aus dem Norden in den Süden zu kriegen und den Solarstrom in die Gegenrichtung. Man muss sich nur anschauen, von wem die Vorschläge kommen. Das ist eigentlich immer so, ja. Man muss nur schauen, von wem kommt der Vorschlag, dann weiß man, welches Interesse ist dahinter. Und das Supergrid schlagen die Energieversorger vor, weil man muss sich bewusst sein, jede Stromleitung ist ein Handelsweg. Was machst du über eine Stromleitung? Stromhandel, nicht? Und wenn ich überall Stromleitungen habe, das ist super, vor allem wenn transnationale, also wenn Stromleitungen durch Österreich gehen, dann kann ich sozusagen von Tschechien nach Italien Stromtransit betreiben und quasi eine Gebühr verlangen und Retour. Da braucht in Österreich gar niemand da Strom verbrauchen von der Leitung. Das ist ein super Geschäft. Also das kommt von den Energieversorgern. Draufkommen ist man jetzt auch, weil sie sind auch ungeschickt. Es gibt ja so dieses Sprichwort, die Mächtigen machen sich ihre Feinde selber. Ja? Also das machen die Energieversorger auch. Sie sind ungeschickt. Sie haben zum Beispiel jetzt 3 Trassen vorgeschlagen in Deutschland. Nicht so eine Mitteltrasse von so Mitteldeutschland hinunter nach Bayern und dann eine von Ostdeutschland, ne, nach Bayern und eine von der Küste, von der Westküste nach Bayern. 3 Trassen. Hochspannungsleitungen mit Gleichstrom. Hochspannungs-Gleichstromübertragungsleitungen, HGÜ werden die abgekürzt. Und dann ist man ihnen aber draufgekommen, weil die haben halt die Grünen und Global und Eurosol haben halt die Unterlagen gelesen und sind draufgekommen, die mittlere Leitung ist gedacht, um Strom, Windstrom in den Süden zu führen und die anderen 2 Leitungen, da haben sie unausgelastete Kohlekraftwerke, wo die Leitungen enden, ja, und dieser Kohlestrom soll in den Süden gehen und dann nach Österreich und weiter nach Italien. Ja. Das sind diese 3 Leitungen. Und verkauft haben sie das ganze Projekt und die ganze Initiative, das braucht man wegen der Energiewende. Und das war so, wirklich so ungeschickt und plump, dass es relativ leicht war, da drauf zu kommen. Und dann sage ich, na, sie machen sich selber das Leben schwer. Ja. Also, und da merkt man auch wieder, wie weit stehen sie hinter der Energiewende, wenn sie so Sachen machen. Ja. Da denken sie,
Mikrofon bitte.
Was?
Also ich rede wirklich mit, ich sage immer, also ich rede mit Politikern vom Nationalrat bis zu Gemeinderäten, ja, über die Energiewende. Und ich sage ihnen immer, also ich möchte jetzt kein Politiker sein, der für Energiepolitik zuständig ist, weil das ist im Moment wirklich ein hartes Brot, weil du hast diese Situation, du hast da die Erneuerbaren sitzen und da hast du die etablierte Energiewirtschaft sitzen, ja. Und die Etablierten, also die Erneuerbaren sagen, wir brauchen Förderungen, wir machen das jetzt und man fördert aber, man will ja, dass das weitergeht und dass sozusagen das weiter sich entwickelt. Und die sagen aber wieder, die Etablierten sagen, ja, das weißt du aber eh, dass wir dafür sorgen, dass die Versorgungssicherheit, also dass sie sicher ist, da sorgen wir dafür. Dass immer Strom ist, immer warm ist, ja, wurscht was für Wetter ist, das machen wir. Und die schielen nur auf Einspeisevergütungen, das ist irgendwie zu wenig. Und wenn es jetzt darum geht, die Sicherheit der Energieversorgung aufrechtzuerhalten, wer hat die letzten 50 Jahre die Vorschläge gemacht und bewiesen, dass es kann? Das waren wir. Ne? Und die Politiker sagen es, also es wäre schon nicht unklug, weiter auf uns zu hören. Weil die können viel reden, aber wie man wirklich die Versorgung sicherstellt, haben die keine Ahnung. Ja? Und der Politiker ist irgendwie so ein bisschen, da bin ich mit 51% beteiligt, da fördere ich. Und dann fragt einer, kennt ihr, können wir die heimschicken? Ja? Die Ölis und Gaza und die Atomleiter und so, und ihr macht das. Komplett aber, ja. Also so wie die Merkel sich hingesetzt hat, die Angela Merkel dann beim Energiegipfel mit den Erneuerbaren und gesagt hat, jetzt zeigen Sie mal, was Sie können. Und sie hat nicht gemeint die Potenziale, sondern die Gesamtversorgung. Und da schlottern dann die Erneuerbaren immer so ein bisschen, auch meine Kollegen bei den Verbänden und sagen, boah, die ganze Versorgung übernehmen, eben wegen diesen von Ihnen angesprochenen VW Gettys und was ist, wenn kein Wind ist und so. So weit sind wir noch nicht. Nein. Also zur Politik sagen sie, tut die so quasi zurückdrängen, schrittweise, so lange, bis wir das Ganze übernehmen. Und die sagen natürlich, das, wie soll es uns, wenn wir sind eh schon halbiert vom Wert. Und Druckdringer kennst du, dann können wir zusperren, dann sperren wir zu. Und das passiert jetzt. Das ist total spannend. Energiewende pur, Graz. Graz hat Energiewende pur. Der Verbund hat gesagt, okay, Mellach, das ist außerhalb von Graz, da gibt es ein Kohlekraftwerk und ein Gaskraftwerk. Das macht 3/4 der Wärme von Graz. Das sperren wir 2020 zu. Jetzt haben wir 2014, in 6 Jahren sperren die das zu. Das haben sie jetzt bekannt gegeben, das ist fix. Weil sie machen nur Verlust mit diesen 2 Kraftwerken und der Verbund, denen reicht es. Ja. Die sagen, macht euch das selber, ich mein, so ist so gescheit seid, ne? Und jetzt haben die einen super Stress, ich bin da in den Arbeitsgruppen, ja, in Graz, wie damals. Und jetzt kommt aber natürlich, jetzt gelebte Energiewende, jetzt kommt natürlich die ESTAG, der Energie Graz, auch also der Landesversorger und die Stadtwerke kommen und sagen, da haben wir eine Idee, ne? Da haben wir eine Idee. Was haben Sie für eine Idee? Was hat ein Energieversorger für eine Idee? Wir schauen, ob Sie heute schon was gelernt haben. Was für ein Denken hat ein Energieversorger? Ein Kraftwerksdenken, genau. Na, was macht der Energieversorger? Der sagt, na ja, da machen wir halt quasi so, bauen wir halt in Graz dezentrale Energiewende für die Energie Graz. Also wir bauen statt ein Mellach 5 große überdimensionierte Durchlauferhitzer mit Gas und machen warmes Wasser und tun an 5 Stellen mit Gas einspeisen ins Fernwärmenetz und das Problem ist gelöst. Das ist jetzt der Vorschlag, gegen den die Energiewende antreten muss, weil das ist natürlich keine Energiewende, weil das ist dasselbe Gas aus Russland und das ist irgendwie, da ist gar nichts anders eigentlich, ja. Aber jetzt geht es eben darum, wie kann man es anders machen?
Na, und wie könnte man es anders machen innerhalb von 6 Jahren? Also die sind hier vorgesetzt draufgelegt.
Oder soll ich das nur kurz sagen oder haben Sie eine andere Frage? Sag ich das nur kurz? Also ich werde dort ein Statement halten. Ich bin am Freitag bin ich dort wieder beim Workshop und werde Ihnen sagen, die Energiewende, das ist dezentral, das heißt, wir müssen es neu denken, das heißt, wir müssen aufmachen und da ist ja auch wieder so. Ja? Da ist es so, weil ich gesagt, wir müssen Regeln ändern. Das Fernwärmenetz, das ist von Mellach her gedacht. Ja? Also wenn ich nur, in Wien diskutiere, das haben wir mit der Fernwärme in Wien, wenn ich nur wenige Einspeispunkte, wenige Kraftwerke habe, die ein großes Netz versorgen, wo der allerletzte es noch warm haben soll, dann muss ich auch die Spitzen abdecken und dann muss ich mit 120, 130 Grad und 15 Bar reinfahren, sonst wird das nichts. Ja? Sonst kriege ich einfach diese Längen und diese ganzjährig nicht hin. Ja? Wenn ich mehrere Einspeisepunkte habe, wenn ich also da 50 verschiedene Einspeisepunkte habe und an verschiedenen Enden die Wärme reinhole und die Speicher auch noch dort habe, dann muss ich diese Spitzen nicht abdecken. Das heißt, ich kann die ganze Netztemperatur senken und die Durchflussgeschwindigkeiten senken. Und plötzlich haben Solaranlagen mehr Chance als vorher, plötzlich haben Abwärme von Betrieben, Abwärmepotenziale mehr Chance als vorher. Wenn ich das Netz jetzt bauen würde, frisch, von der Energiewende her gedacht, mit hunderten Einspeisern, dann würde ich es nicht so machen, wie es jetzt ist. Ich würde vielleicht die Rohrdicke gleich lassen und die Dämmung, aber ich würde es anders regeln. Ja? Und genau um das geht. Sie müssen sich auch von Ihren jetzigen, von der Gewohnheit, was heißt dieses Netz und was mache ich damit? Sich lösen und sich öffnen für die Wärme, die da sein kann in der Stadt, dass ich die ins Netz reinhole und wie kann ich so tun, wie wenn wir keine zentrale Versorgung hätten. Das geht, aber das muss ich wollen. Und es ist vor allem die Energiewende im Kopf, das ist das Schwierigste. Also deswegen habe ich ja ein Zitat bei einer Kapitelüberschrift im Buch, heißt deswegen auch, was der Francis Picabia einmal gesagt hat, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Ja? Das ist genau deswegen.
Ja. Kommt das Mikrofon noch kurz eine Reihe zurückgeben, weil ich glaube, die Frage passt wahrscheinlich zum Thema und dann noch vor.
Naja, mir ist das jetzt ein bisschen zu nebulos, tut mir leid. Im Kopf alleine löst man die Probleme nicht. Sie haben zuerst gesagt, wir brauchen nicht die super Übertragungsleitungen. Ganz am Anfang haben sie aber sehr wohl gesagt, dass man das Problem hat, zum Beispiel in Deutschland, dass man, wenn man im Süden den Strom aus der Sonne macht und im Norden aus den Windparks, dass man dann den Strom hin und her schicken muss, je nachdem, wo gerade mehr anfällt. Also man braucht sehr wohl Leitungen und man braucht sehr lange Leitungen, dass man das ausgleicht von einer Region in die andere. Wenn man das nicht will, dann braucht man das unmittelbar in der Nachbarschaft seiende zweite Ersatzkraftwerk. Was Zweites gibt es nicht. Wenn der eine Versorger ausfällt, braucht man gleich daneben einen anderen oder eine lange Übertragungsleitung. Und laut Ihren eher nebulosen Kopfideen braucht man angeblich beides nicht. Erklären Sie das bitte ganz konkret. Ich verstehe es nicht.
Ja. Ich habe nicht gesagt, ich habe gesagt, genau das soll man nicht machen, dass man sozusagen nur im Süden Sonnenstrom macht und im Norden Windstrom zum Beispiel, sondern dass man den Wind und die Sonne und Biogas zum Beispiel, viel mehr Biogas an Potenzial, viel mehr Landwirtschaft, Wind, Sonne, Biogas, Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplung im Süden viel stärker nutzt. Ja? Und dass man im Norden auch alle Potenziale nutzt, die da sind. Und dass man einerseits den Ausgleich besser nutzt, den diese Energien leisten, wenn ich alle habe. Und dass ich auch Speicher, wie zum Beispiel die Biogaskraftwerke, sind so klassische Speicher, sozusagen das Biogas kann ich aufheben, bis ich es brauche, da kann ich noch Spitzen abdecken. dass ich das nutzen kann. Und sie brauchen die großen, es ist sogar sozusagen dieses dezentrale Stromsystem ist sogar billiger als das dezentrale, von dem sie sprechen, das zentrale, von dem sie sprechen, und das sagt nicht ich, sondern das sagt die Internationale Energieagentur. Und die Internationale Energieagentur, die sind wirklich also immer auf der Seite der etablierten Energiewirtschaft gewesen und sind sie auch noch. Und die haben jetzt eine ganz neue Studie herausgebracht, die heißt The Transformation of Power. Also wie soll man das Energiesystem umbauen? Weil sie auch sagen, da wird da was gemacht und dort was gemacht und das ist sozusagen eine Fehlallokation, wie sie sagen, also so eine Fehlleitung von Geld. Da wird also wenn wir das konzertiert umbauen, das Energiesystem, dann haben wir die meisten Effekte mit wenigstem Geld. Und die Internationale Energieagentur macht Politikberatung auf Ebene der Regierungschefs und ist interessiert, sowas zu machen. Und ich war selbst überrascht, dass sie das Erste, was sie geschrieben haben, ist, macht, also sie haben so 5 Regeln, die man einhalten soll, und eine Regel ist keine Hotspots. Hotspot heißt, sie sagen, macht keine riesen Windparks im Norden, keine riesen Solarparks im Süden, und da müsst ihr teure Leitungen dazwischen machen. Die haben das nur vom ökonomischen Aspekt her angeschaut. Ja? Für mich total verblüffend. Ja? Die Internationale Energieagentur sagt, macht die Energiewende, und zwar flächendeckend, parallel, baut das dezentral auf. Das ist billiger. Haben es vorgerechnet, können Sie in der Studie nachsehen. War ich selbst überrascht, ja. Aber die haben vorgerechnet, das ist billiger, als wenn ich jetzt wieder da was Großes, dort was Großes, große Leitungen dazwischen, und dann habe ich wieder Kraftwerke, weil ich wieder diese großen Ströme abfangen muss. Es ist ja der Leopold Kohr, ein Nationalökonom, der hat einmal gesagt, wir müssen die Probleme lösen, solange sie klein sind. Ja, wenn wir uns die Probleme zu groß machen, dann, ja, tut mir leid, wenn ich Sie enttäuscht habe, aber ja.
Aber Sie könnten aber die Frage ins Mikro stellen, dann gibt es auch sicher Antwort. Okay, aber ich glaube, so können wir nicht weiter. Entschuldigung.
Es ist für manche die Energiewende undenkbar, ich weiß das. Aber das ist halt so. Ja.
Um zu dem Beispiel zurückzukommen, viele Kleineinheiten heißt, man muss Kompromisse beim Wirkungsgrad eingehen, oder?
Weil ich gesagt habe, dass sie nicht immer am Anschlag laufen werden, oder?
Nein, nicht nur deshalb, aber ich denke mal von da klein und irgendwie hat man so aus der Industrie die Idee, dass ja, man bei großen Anlagen
genau.
Wirkungsgradvorteile heben kann, oder ist das da nicht so?
Das ist eben interessant. Das zeigt eben, die IAA-Studie zeigt, und das ist witzigerweise genau das beschreibt die IAA-Studie in diesem einen Kapitel, wo sie sozusagen auf diese Hotspots eingehen, wo sie sagen, man soll sie nicht täuschen, wenn ich einen Windpark errichte, ja, knapp vor der Küste, dann ist natürlich die erzeugte Kilowattstunde dieses Windparks konkurrenzlos billig. Das Wegkriegen vom Strom dorthin, wo er hin soll, das erhöht man die Kosten wieder so, dass es eigentlich im Endeffekt nicht billiger ist, als wenn ich das gleich mit dezentralen, kleineren Windparks da mit 15 Windradeln da und die speisen gleich ins Niederspannungsnetz ein, die werden gar nicht hochtransformiert. Das ist billiger, als wenn ich, das ist nur scheinbar billiger. Also das war für mich interessant, diese Berechnung, dass ich sage, dieser billige Strom, der ist, wenn ich den gleich dort nutzen könnte, wo der Windpark steht, dann stimmt die Rechnung, aber dort brauche ich ihn nicht. Ich muss ihn wegtransportieren. Und die IAA hat das vorgerechnet, dass das zu teuer ist.
Bitte in der zweiten Reihe.
Wort. Ja. Ich habe 30 Jahre oder über 30 Jahre ein technisches Büro betrieben. Wir haben zahlreiche Anlagen geplant und gebaut. Alles das, was Sie jetzt erwähnt haben in Ihrem Referat, haben wir gemacht. Funktionieren großteils alles heute noch. Geothermie, Erdwärme, Biomasse, Pflanzenöl, alles haben wir gemacht. Wir haben mehrere Staatspreise bekommen, Umweltschutzpreis bekommen, und ich bin der Meinung, dass ich meinen Anteil an der Gesellschaft geleistet habe und bin darauf gekommen, die Energiewende wird nicht in dem bestehen, und ich bin darauf gekommen, beim Segeln in der Adria lernte ich einen Physiker kennen, er war Universitätsprofessor, er hatte mehrere Lehrstühle, Amerika, in Deutschland, war mehrfacher Doktor, und der hat mir gesagt, das ist alles recht und schön, was du hier gemacht hast, und hast deinen Beitrag geleistet, aber die Energiewende wird das nicht bewirken, sondern die einzige Energiewende wird die freie Energie bewirken, und ich habe in meiner ganzen Laufbahn und auch in der Ausbildung die ich gemacht habe, nie ein Wort freie Energie gehört. Nicht ein einziges Wort. Und wenn man heute einen jungen Techniker fragt, der frisch von der HTL kommt und Matur gemacht hat, hast du etwas gehört von einem Lehrer von freier Energie? Nein, höre ich zum ersten Mal. Tatsache ist, dass Tesla und die Jahrhundertwende 20. Jahrhundert den Tesla Motor, einen Motor gebaut hat mit freier Energie, und der Motor ist auch gelaufen. Er hat diesen Motor in ein Auto eingebaut von Ford und dieser Motor lief ohne jeden Treibstoff. Das ist Tatsache. Er hat ein Schiff gebaut, das fuhr über den Atlantik ohne jeden Treibstoff, mit der freien Energie. Er hatte nur ein Pech. Seine Forschungen, die er machte, die kosteten viel Geld. Er wollte mit freier Energie die ganze USA überziehen. Er war ein sehr ehrgeiziger Mensch, Laszlo Tesla. Und sein Finanzier war die Morgenbank. Und der Morgen hatte weltweit die Mehrheit aller Kupferminen. Und er wollte mit Kupferdrähte die Welt umspannen, nicht kabellos. Das wollte der Tesla machen. Und das Zweite war die Rockefeller-Familie. Die Rockefeller-Familie hatte die Schöpfungsrechte und die Erdölförderungen weltweit einen großen Teil. Und das war sein Pech. Es wurde sein Labor zerstört. Er wurde für geisteskrank erklärt und irgendwohin abgeschoben.
Ich glaube,
der letzte Satz ist, warum diese Technik nicht gekommen ist, die funktioniert. Das kann man heute kaufen. Man kann einen Tesla-Motor kaufen um 70 Euro, einen Bausatz, kann ihn bauen und er läuft. Er läuft jahrelang, er dreht sich. Das funktioniert, das ist auch erwiesen. Aber okay, das Problem ist, es liegen noch um 200 Billionen Dollar fossile Brennstoffe unter der Erde. Und bevor die nicht verbraucht sind, wird diese Technik nicht auf den Markt kommen. Nicht von mir, kann man sich alles lesen, kann man sich alles im Internet anschauen.
Danke. Ich glaube, wir begeben uns auf dünnes Eis im Kepler Salon, weil das mit dem ersten Hauptsatz der Wärmelehre vielleicht nicht unbedingt in Einklang ist. Aber das müsste man vielleicht getrennt behandeln, oder wollte sich zum Thema freie Energie äußern?
Ich sage nur einen Satz vielleicht, ich kenne das, also ich weiß, wovon Sie sprechen. Der Morgan hat sich auch dem Tesla selber ausgesetzt, weil der Tesla hat dann diese mit dem Edison gemeinsam diese neuen Lampen, die er da gehabt hat, und da ist beim Morgen im Haus ausprobiert und dann ist immer kalt und finster geworden und Ding, und dann ist wieder gegangen. Also quasi, und der Morgan hat gesagt, na, hoffentlich weiß er das zu schätzen, dass ich da nicht so ein Finanzier, sondern ein Selbstversuchskaninchen bin, und dann habe ich gesagt, der Morgan. Aber ich kenne das mit dieser freien Energie. Mögen irgendwelche Neuerungen, man hätte auch nie gedacht, dass es eine Kernspaltung gibt, ja, mögen irgendwelche Neuerungen in Zukunft kommen, die uns vielleicht wieder neue Energiesegnungen bringen, kann sein, wir haben jetzt ein praktisches Problem sozusagen, das wir lösen müssen und müssen jetzt die Energie ersetzen, ganz konkret in Gras und so, ja, in ein paar Jahren, in einem nennenswerten Ausmaß mit sozusagen ausgereiften Technologien, und mit dem müssen wir jetzt irgendwie halt umgehen. Und ich sag gleich, ich habe also eine Grundskepsis, was stellen wir mit Technologien an, die alle Probleme lösen? Bisher, wenn wir sowas gefunden haben, was in die Richtung gegangen ist, war es nachher immer verheerend, ja. Deswegen weiß ich nicht, sowas in Menschenhand, das ist immer so ein bisschen, ob wir da was Gescheites draus machen, weiß ich nicht. Wenn wir das wirklich beherrschen. Ja.
Wobei man vielleicht ergänzend sagen muss, die Kernspaltung und Kernfusion, die widerspricht zumindest nicht dem ersten Hauptsatz der Wärmelehre.
Nein, aber die war auch aber super Lösung. Da hat es auch geheißen, dass die, man werden einige vielleicht kennen, ne, dass es wie die in den 60er Jahren, war man so überzeugt von der Atomkraft, dass man gesagt hat, wie man die, also es war 10 Jahre nach Gründung der Internationalen Atomenergieagentur, dass man gesagt hat, und jetzt haben wir die Lösung gefunden. Ja. Das ist so super, ja, Atomstrom, und vor allem, wir werden jetzt überall Atomkraftwerke bauen, und das wird so viel, mit so wenig Aufwand, wenn wir so viel Strom erzeugen, da gibt es den berühmten Spruch, und wir werden das nicht mehr verrechnen, it will be too cheap to meter. Das wird zu billig sein, dass sie das überhaupt noch auszahlt, dass wir ihnen eine Rechnung schicken, ja. Das wird sie nicht, schenken wir ihnen, weil das ist so, vergiss es, das wird so einfach und so viel sein, waren sie fest überzeugt, ja. Die Energieversorger. Ist dann nicht ganz so geworden. Heute hat Atomkraft 3% des Primärenergiebedarfs der Welt. Mhm. Noch 60 Jahre Atomkraft hat sich nicht so ganz durchgesetzt. Mhm.
Bitte.
Gehen wir vielleicht von der Welt des Perpetuum Mobiles wieder zurück auf die auf den Boden der Realität. Es gibt auf der einen Seite diese ganzen alternativen Energieproduzenten, auf der anderen Seite sehr funktionierende Netze, Gasnetz, Ölleitungen, wo die fossilen Brennstoffe verteilt werden. Da gibt es Bestrebungen, diese beiden zu vereinigen, zum Beispiel konkrete Überlegungen, mit Photovoltaik Wasserstoff zu produzieren und den dann in das Erdgasnetz einzufüttern. Das wurde auch lange Zeit als sozusagen als der große Wurf verkauft. Wie stehen Sie dazu?
Sie meinen, was Sie ansprechen, das wird auch Solargas oder Windgas genannt zum Beispiel, also je nachdem, woher der Strom kommt, der dieses Gas erzeugt. Bei der Speicherfrage ist natürlich, hergegangen und hat gesagt, was haben wir für Speicher? Also das eine waren die Wasserspeicher im Gebäude, wo man sagt, wenn wir viel Solarstrom haben, wir haben ja im Haus eigentlich einen Speicher, das war auch so eine Idee. Eine andere war, dass man gesagt hat, naja, Gas, die Gasleitungen, die hängen ja zusammen und enden teilweise in Kavernen. Also riesige Hohlräume unter der Erde, die als Gasspeicher dienen. Und rein rechnerisch, Energiemenge, die in diesen allein nur in den deutschen Kavernen, ja, die Energiemenge, die dort gespeichert wird mit Gas und die gespeichert werden kann, ist dreimal so viel, wie wir für die Energiewende brauchen. Ja. Wir brauchen, das haben sie ausgerechnet, 40 Terawattstunden, sagt jetzt kein was, aber das ist eine riesen Energiemenge. Also wir haben 72 Terawattstunden Stromverbrauch in Österreich insgesamt. Dass man so ein Gefühl kriegt, 40 Terawattstunden ist schon fast der ganze Strom in Österreich. 40 Terawattstunden bräuchte man, hat so Fraunhofer-Institut ausgerechnet, als Speicher, um diese schwankenden Erneuerbaren, wenn man das in Gas in die Kavernen speichert und rausholt, um das abzufangen. Und die Speicherkapazität dieser Kavernen ist 140 Terawattstunden. Das heißt, das wäre so einmal Speicherproblem gelöst. Nur muss man irgendwie schauen, was man jetzt, also das ist vielleicht eine, muss schauen, ob man das irgendwie mit dem Dezentralen verknüpfen kann. Oder ob man dann, wie es der scheidende Vorstand vom E.ON vorgeschlagen hat, dann bauen wir halt an der ganzen Westküste entlang Windparks und machen Wasserstoff daraus und im nächsten Schritt Methan und fahren dann sozusagen in das Erdgasnetz rein und damit ist die Energiewende gelöst. Also widerspricht eigentlich das ist wieder was, natürlich fällt das ein Energieversorger ein, ne? Weil der denkt, die Kraftwerken, also ich weiß nicht, man weiß es noch nicht. Das ist bei den Speichern, ich vergleiche es manchmal, das ist wie damals vor 100 Jahren oder 120 Jahren, wenn man gewusst hat, wird es der Ottomotor oder wird es der Wankelmotor? Beides war da, mit beiden ist man gefahren, Elektroauto gab es damals auch vom Edison. Weiß man nicht, was wird's, und der Ottomotor hat sich dann durchgesetzt, mit dem fahren sie jetzt alle und wir, ne? Ich nicht, ich hab kein Auto, aber mit dem fahren sie alle. Und so ist jetzt auch, es gibt die Batteriespeicher, es gibt Druckluftspeicher, es gibt kurzfristige Schwungradspeicher, die werden als sozusagen Reichweiten Erweiterer in Elektroautos einbaut, es gibt die Vergasung von Solarstrom, Windstrom, es gibt Druckluftspeicher, es wird an allen Ecken wird irgendwie probiert. Was sie wirklich durchsetzen wird, weiß nicht, wird man sehen.
Mhm. Ja. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie sich auf die Zukunft
beziehen. Genau, vor allem wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Ja. Mhm.
Gibt es weitere Fragen?
Herr Hagstock, Sie haben die Regeln angesprochen, neue Regeln, die Energiewende braucht oder hervorbringen muss. Ja. Da waren einmal die Finanzierungsregeln,
bitte ein bisschen lauter.
Abschreibungsregeln waren und technische Mechanismen müssen geändert werden, ganz klar, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Aber ich denke auch, es müssen neue Regeln bzw. Eine neue Konsumkultur muss auch entstehen. Denn wenn ich schaue, zum Beispiel in den Haushalten in Österreich haben wir ungefähr 15 Kilowatt Anschlussleistung. Ja, vielleicht bin ich daneben. Ich habe lange Zeit in Holland gewohnt, dort war schon vor 20 Jahren nur 9 bzw. 6 Kilowatt Anschlussleistung. Und man braucht nicht 15, bitte. Ja? Man braucht es nicht, also, solange wir noch keine Elektroauto haben zumindest. Ne? Man kann die Leistung verschieben. Ich muss in den Geschirrspüler und in die Waschmaschine und noch einen 2 Kilowatt Verbraucher zugleich einschalten. Muss ich nicht. Und ich bin auch da sehr enttäuscht über diese neuen Zähler, diese Smart Meters, weil die tun ja nichts anderes als die Verbrauchergewohnheiten an die EVUs weiterleiten, aber regeln nichts im Haushalt. Die müssten Prioritätsabschaltungen machen zum Beispiel oder eben den Tarif dreimal so teuer machen, wenn man mehr als 2 Kilowatt zuschaltet oder 4. Da sehe ich überhaupt noch keine Anreize oder keine Entwicklungen. Wissen Sie da mehr davon?
Das ist richtig, wie am Anfang gesagt habe, wir müssen den Energieverbrauch reduzieren, damit wir die Energiewende schaffen, damit man wirklich die Menge an Energie, die als erneuerbare Energie da ist, damit wir mit der weitgehend auskommen, müssen wir den Energieverbrauch reduzieren. Das geht sich mit der jetzigen Energiemenge nicht aus. Es gibt 3 Studien aus dem Jahr 2010, ganz breit vom Ministerium, Umweltministerium über die Gewerkschaft WIDA bis zu EVN und Greenpeace, die das gemeinsam herausgefunden haben, also sehr breit, alle Interessen vertreten, eigentlich alle 3 Studien das gleiche Ergebnis. Und es zeigt, das ist ein hartes Brot mit der Energieeffizienz. Das ist diese Smart Meter, also der Zähler, der mitdenkt quasi, nicht, ist sollte theoretisch diese Lastverschiebungen auch leisten können, aber das ist nur Zukunftsmusik, ob das irgendwie geht, dass der Zähler dann Einfluss hat, wann ich die Waschmaschine einschalte oder wann ich den Geschirrspüler einschalte, weil es sich gerade mit dem Stromangebot im Netz besser ausgeht oder mit dem Preis, wird man sehen. Aber es geht um Konsumgewohnheiten, das ist richtig. Also die Energiewende, also eines habe ich, das ist eine Hoffnung, die ich persönlich in die Energiewende setze, was das angeht, weil das ist, dass wir sozusagen über den Wandel, über den Kulturwandel hin zu den Erneuerbaren, dass die Energieversorgung viel näher zu uns kommt, nicht nur, dass ich ein Windrad vor der Tür habe oder so, also vielleicht sehe am Feld, sondern dass es viel näher zu mir kommt, indem ich mich beteilige dran, indem ich das selber nutze, indem ich eine Solaranlage mache, dass ich mich auch beginne, mit dem ein bisschen zu beschäftigen und dass über das ein Verständnis für einen geringeren Energieverbrauch vielleicht mitgenommen wird. Also das ist so eine Hoffnung, na, weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber dass ich zumindest über den Einsatz von anderen Beleuchtungen, über den Kauf von energiesparenden Geräten sukzessive zumindest meinen persönlichen Energieverbrauch, meinen persönlichen Stromverbrauch reduziere. Ich brauche ja 3 Sachen. Ich brauche Strom, Wärme und Verkehr. Und wir müssen halt bei allen 3 Sachen was machen. Also die energiesparenden Geräte, Wärme dämmen und quasi mit der U-Bahn und mit der Bahn fahren. Ne? Dann bin ich eh schon mal bei 80% weniger CO2, wenn sie die 3 Sachen machen. Ja, ganz normal im Haushalt, sie leben gemütlich dahin wie immer und haben plötzlich nur mehr 20% CO2. Also die Hebel sind ja enorm, wir müssen es nur tun. Also wenn wir nur einen Teil machen, sagen, jetzt lasse ich den Kühlschrank, soll er machen, habe ich ja immer noch 70%. Ja.
Bitte sehr.
Hallo, ich möchte vielleicht da noch ein bisschen an die Frage von den Herrn dort hinten anknüpfen. Für mich ist das alles nur ein bisschen unklar und vielleicht sehe ich da Ihre Aufgabe da herinnen jetzt ein bisschen falsch. Sie sagen einerseits, man kann das und das machen, man muss jetzt schauen, dass man mehr dezentraler wird und da gäbe es halt diese und jene Experimente, die sich dort und dort schon ein bisschen bewährt haben, aber ob man das jetzt gesamt so verwenden kann, weiß man noch nicht und das ist halt alles nur experimentell und man muss halt ausprobieren. Andererseits klingt es mir aber dann so, okay, wir haben diese Energiewende und wenn wir die nicht lösen, dann haben wir ein Problem, weil natürlich die konventionellen Energieversorger wegbrechen und wenn wir das nicht lösen, dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil wir dann mit Energie unterversorgt sind und dann wird es Stromausfälle geben und so weiter. Und jetzt weiß ich noch nicht genau, wo das jetzt hingeht, ist quasi einfach nur die Botschaft, wir müssen das lösen, also quasi Aufruf an alle, wir müssen das irgendwie lösen, oder haben Sie ganz konkrete Vorschläge, wenn man jetzt sagt, hätten wir die Hypo-Milliarden zur Verfügung in Graz, dann würden Sie vorschlagen, 6 solche Batteriekraftwerke, 2 Pumpspeicherkraftwerke, dort und dort auf jedes Haus Solarzellen drauf und dort zentral irgendwelche Versorgungen und dann wäre es gelöst. Hätten Sie da konkrete Vorschläge und da bin ich noch ein bisschen verwirrt, wie das jetzt alles ausschauen soll und ich glaube, das ist erklärt aber auch einige andere im Publikum.
Ich verstehe Ihre Verwirrung, ja, und ich schreibe auch darüber in dem Buch, dass die Energiewende ein Experiment ist ohne Blaupause. Also es ist nichts, wo man hergehen und sagen kann, so schaut das aus am Ende, ja. Und jetzt müssen wir nur den Weg dorthin gehen. Und ich weiß ganz genau, da brauchen wir 20 Windkraftwerke da und 3 Solaranlagen dort und da müssen wir die Regler so umstellen und so. Es kann jetzt noch niemand sagen, wenn wir Vollversorgung mit erneuerbaren Energie haben, was das alles in unserem Leben ändern wird und was wir an Verhalten ändern müssen, damit sich das ausgeht. Und was mit den Geschäftsmodellen alles an neuen, dass ich zum Beispiel dann, wenn ich lege mein Elektroauto zu und dann sage ich, ich will von innen den Strom kaufen. Man sieht immer Photovoltaikanlage, das ist immer sympathisch. Ich will von Ihnen den Strom kaufen, dass es geht, dass es die Geschäftsmodelle gibt, dass es plötzlich so ganz nahe, dass das Google-Denken in die Energieversorgung Einzug hält. Ja, das hat man sich auch, Sie müssen sich die Energiewende ungefähr so vorstellen, wie das jetzt mit dem Handy telefonieren. Das ist jetzt auch, wir kommunizieren ganz anders. Mit Twitter, mit Facebook und so, das ist ganz anders als vorher beim Vierteltelefon, mit einem Kabel, ja. In Wien haben wir Vierteltelefon gehabt. Und ungefähr ähnlich ist es mit der Energiewende. Also es geht nicht nur darum, jetzt die Fossilen durch die Erneuerbaren zu ersetzen, sondern es geht auch darum, die Energieversorgung neu zu organisieren und einfach sozusagen auch neue Möglichkeiten zu bieten, untereinander Energie zu handeln. Und das wird sozusagen die Zukunft irgendwie sein. Es wird dann, Sie werden, was weiß ich, vielleicht mit Ihrem Tank im Elektroauto mithelfen, das Netz stabil zu halten. Das ist ja, war ja bisher noch kein Thema, dass Sie die OMV stützen, wenn Sie halb voll tanken nur. Also um das geht's, ja. Und das ist halt so schwer jetzt, was hat das wieder für eine Folge, ja? Also was, das ist irgendwie so, es ist eine Blaupause, es ist ein Experiment ohne Blaupause, wo man nicht ganz fix sagen kann, wie es dann wird.
Ich glaube, ich verstehe Ihre Vision. Ich kann mir das auch ungefähr vorstellen, aber so die Botschaft, die jetzt umgekommen ist, und ich bin sehr, also ich würde mich freuen über die Energiewende und über erneuerbare Energien. Aber von der Botschaft her, muss ich sagen, habe ich jetzt eigentlich eher Angst, dass die Energieversorgung nicht sichergestellt sein könnte und wir dann ein Problem haben und wir dann eher auf die konventionellen Energien setzen sollten, weil uns ja die Sicherheit bringen.
Sie werden lachen, genauso steht es im Buch drin. Da steht auch, wenn Sie das jetzt lesen, Sie denken, würde das wirklich? Ja? Dann, ich muss sagen, ich freue mich drauf. Also ich freue mich auf die Energiewende, ich freue mich auf das, dass wir ein paar Sachen anders denken. Es ist nicht so, dass alles anders wird. Also ich bringe ein paar praktische Beispiele vielleicht, um das wieder von den Visionen auf den Boden zu bringen. Die Stadt Murau in der Steiermark zum Beispiel, ja, die ist jetzt schon fast energieautark selber und das ist jetzt gar nicht Raketentechnologie oder irgendwas, sondern die produzieren mehr Strom, als sie brauchen und verkaufen das in die Nachbarregionen. Jetzt haben sie 80% der Wärme sogar aus Erneuerbaren mit Biomassekraftwerken, zwei, die sie gebaut haben, und die Häuser, die selbst Holzheizungen haben, da haben sie das Landeskrankenhaus und die Murauer Brauerei angeschlossen, also große Verbraucher, wo man sagt, mit denen geht das nicht, kannst nur eine ländliche Gemeinde machen, die machen das. Und jetzt im nächsten Schritt versuchen sie auch mit einer Biodieselanlage den Verkehr in Murau, im politischen Bezirk Murau, auf 100% Erneuerbare umzustellen. Also die sind schon sehr nah, Güssing hat das probiert, also war auch jetzt eine Zeit lang mit Strom, Wärme und Verkehr 100% erneuerbar. Murek zum Beispiel hat, die haben 15 Mal mehr Biodiesel erzeugt, als sie überhaupt gebraucht haben und haben das dann rundherum die ganzen Bauern in den Gemeinden und in den Bezirken haben sie mit dem versorgt. Also man sieht, es gibt schon die Gemeinden, die das jetzt machen, die schon selber mit der Energie auskommen, die sie zur Verfügung haben auf ihrem Gemeindegebiet. Also wenn man das nutzt, was man hat, den Wind, die Sonne, das Holz, das Wasser, auf dem Gemeindegebiet, wenn man das konsequent nutzt, dann kommt man unglaublich weit. Da kommt man drauf, boah, wir haben eigentlich die Quellen, das ist wie eine Ölquelle, wie eine Gasquelle, wir haben eigentlich die Quellen bei uns. Wir müssen es nur nutzen und das machen schon ganz viele. Also da gibt es schon etliche Städte und Gemeinden, die schon sehr weit sind da.
Wobei man vielleicht ergänzen muss, Güssing hat auch schon einen ordentlichen Konkurs hinter sich. Also die Biomasseanlage in Güssing ist vor kurzem einmal in Konkurs gegangen. Ich weiß, Sie reden vielleicht noch. Also, wirtschaftlich gibt es immer noch Herausforderungen, die wie woanders auch
Güssing zutage treten. Güssing hat vielleicht den Fehler gemacht, dass sie immer vorne dabei sein wollten und die haben diese große Biomasse Nahwärmeanlage, die sie haben, ist eine Kraft-Wärme-Kopplung, die macht Strom und Wärme aus Biomasse, also aus Hackschnitzel. Die haben sie immer als Forschungsanlage gefahren, ja. Die haben, ich habe mich immer gewundert, die haben diese Anlage nie so übergeführt in den Normalbetrieb, sondern die haben ständig irgendwas eingebaut, wieder was Neues, waren die ersten mit so einem ORC-Prozess und andere Sachen, wo sie immer was eingebaut haben, um wieder was auszuprobieren, wie kann man noch die Effizienz steigern von dem und waren immer von Forschungsgeldern abhängig. Und dann hat das Wissenschaftsministerium in Wien einmal gesagt, so, jetzt ist der Forschungshahn abgedreht, ihr habt lang genug geforscht, das war's. Und damit sind sie plötzlich vor der Insolvenz gestanden, weil sie immer mit diesen Forschungsgeldern gerechnet haben, weil sie das nie als normales Kraftwerk betrieben haben, sondern immer irgendwas eingebaut haben, um, das war eine permanente Forschungsanlage. Das war vielleicht nicht schlau, weiß man nicht, aber ja, das war der Grund.
Ja. Eine abschließende Frage.
Noch eine leinhafte Frage. Insofern, es wird immer gesprochen von den Energieerzeugern, aber für mich ist ja eigentlich sehr, sehr wichtig das Netz. Und wem gehört das Netz? Oder beziehungsweise wäre es dann nicht so, dass es eine Firma gibt, die einfach für den Netzbau verantwortlich ist und dann gibt es eben die Erzeuger, die dort einspeisen und da wird halt dann ein Vertrag gemacht. Also ich weiß bis heute nicht, wie das so richtig funktioniert. Und das Zweite auch, wenn es heißt, atomstromfrei, also atomenergiefreien Strom, dem Grunde genommen, wenn er durch die Steckdosen kommt, jetzt leidenhaft ausgedrückt, wie kann ich beurteilen, ob das jetzt Atomstrom ist oder nicht?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich appelliere, ja, umzusteigen auf Ökostrom. Ne? Also jede Familie ist ein Linz da so, können Sie sofort Tarifkalkulator, E-Control geben Sie ein, können Sie Ihnen das nachrechnen. Wenn Sie jetzt umsteigen auf Ökostrom, dreiköpfige Familie, sparen Sie im Jahr 100 Euro und Sie haben reinen Ökostrom. Das ist billiger als der Normalstrom. Das ist unpackbar, ist wirklich so, ja. Also können Sie sofort und es ist einfacher als der Umstieg auf einen anderen Handytarif. Voll einfach. Einfach Ökostrom, nur wie wissen Sie das? Genau, der Strom kommt nach wie vor aus der Steckdose und der Strom hat natürlich kein Mascherl. Das heißt, Sie kriegen den Strom aus dem Netz. Das, was Sie steuern können, ist der Geldfluss zurück. Ja? Das ist das Einzige, was Sie steuern können. Und das ist sehr mächtig. Ja? Das heißt, ich habe zum Beispiel seit dem Jahr 2000, seit 14 Jahren Ökostrom und es hat in den 14 Jahren kein Kohlekraftwerk, Ölkraftwerk, Gaskraftwerk oder Atomkraftwerk einen Cent an mir verdient. Keines, weil mein Geld ist nie dorthin gegangen. Mein Geld ist zum reinen Ökostromanbieter gegangen und der hat wieder nur Solarkraftwerke, Windkraftwerke, Biogasanlagen, Wasserkraftwerke unter Vertrag. Der hat nur ausschließlich solche unter Vertrag. Das ist ein zertifizierter Strom, man zufällig kenne ja den Chef und so, oder so quasi, dass das stimmt, was er da macht. Das können Sie machen. Sie können Ihr Geld, Sie können mir den Strom schon schicken, aber ich zahle nichts. Und das ist Marktwirtschaft. Wenn wir den Strom nicht mehr zahlen, dann werden sie mal nicht mehr liefern. Ganz einfach. Um das geht's.
Und der Netzbetreiber.
Also und der Netzbetreiber, das sind, also die Stromversorger haben Tochterfirmen, die Kraftwerke bauen und andere, die das Netz betreiben. Ganz normal. Also die Linz AG hat sozusagen eine Tochter, die betreibt das ganze Stromnetz und das Fernwärmenetz und denen gehört das Netz und die verlangen für die Durchleitung eine Gebühr und davon leben sie. Das ist sozusagen ganz normal. Das gibt's, diese Firmen, die Netze betreiben. Und das gehört denen und die kaufen den jeden Strom ein und verkaufen ihn weiter oder auch Wärme.
Das heißt, diese Trennung ist mittlerweile schon erfüllt.
Die sind natürlich formell, sogenanntes Unbundling, also Trennung, ist formell getrennt sozusagen. Kraftwerke ist eine Tochter oder Kraftwerke ist eine Firma und Netz ist eine Firma, formell sind sie getrennt, aber ich weiß nicht, ob das in Linz so viel anders rennt als in Wien. Gehört alles nur der Stadt und
ja. Ja, aber ist das nicht so gesehen, dass halt der Netzbetreiber dann mehr oder weniger einen gewissen Preisbestimmungsfaktor hat, weil wenn er sagt, ich gebe das Netz nicht frei oder ich mache nichts oder ich sperre das, dann hat er die eigentlich alles in der Hand. Da kann ja der Stromanbieter machen, was er will, oder?
Außer die Gesetze geben ihm diese Freiheit nicht. Und das ist Ökostromgesetz, gibt es eine Einspeiseverpflichtung, also Abnahmeverpflichtung, das heißt, das kann er nicht machen. Er kann nicht hergehen und sagen, den Strom, der gefällt mir nicht, das ist Wasserkraftstrom oder das ist Windstrom, den kaufe ich nicht. Kann er nicht machen. Also es gibt eine Verpflichtung, eine Abnahmeverpflichtung, er muss den abnehmen, den Strom. Es gibt sozusagen keine Diskriminierung von irgendeiner Stromquelle. Er darf nur seine Netzfunktion wahrnehmen, da Strom rein, da raus. Genau, das ist die Frage der Regeln. Genau, da sind die Regeln sehr sauber gestrickt eigentlich.
So, zum Abschluss zitiere ich noch aus Ihrem Buch. Sie zitieren Demokrit, Mut steht am Anfang des Handels, Glück am Ende. In diesem Sinn bereiten wir uns auf die Energiewende vor und arbeiten dort mit, wo es vielleicht geht. Auch dazu gibt es ein Kapitel im Buch, was können wir selbst dafür tun. Ich bedanke mich nochmal für den Vortrag,
für die Diskussion. Danke auch für die Einladung.
Danke fürs Kommen. Abschließend noch ein Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen im Capital Salon. Kommende Woche, Montag, 14. April, die Zeitung, ein Nachruf. Michael Fleischhacker, der ehemalige Chefredakteur der Presse, ist zu Gast. Am Montag, 21. April, Jung, Weiblich, Ägyptisch, Private Revolutions. Die Regisseurin Alexandra Schneider spricht im Capital Salon über ihren neuesten Dokumentarfilm. Informationen zum Kepler-Salon, zum Programm und die Liste für den Newsletter liegen dort hinten auf. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch da ein bisschen da bleiben würden und wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen.